Ey, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten, weißt du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil Fan werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Wing-Schleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte. So, dass halt richtig knallt.
Albert aus Japan. Willkommen in der wundersamen Rap-Woche, der wundersamen Rap-Woche in Steigers Wohnung ohne Steigers Beisein. Wie findest du es hier?
Ja, ich habe schon die goldene ins Visier gefasst, aber ich lasse sie mal hier.
Ich glaube, viele Leute wissen nicht, dass es dich wirklich gibt. Ich glaube, für viele Leute bist du so ein Symbolbild des verlorenen Sohnes und so ein geflügeltes Wort geworden, natürlich nur in dieser Patreon-Wochis-Bubble. Die ja komplett auch fernab von jeglichem Vergleich ist. Aber kommt dir das manchmal, begegnet dir das manchmal in deinem Leben, dass du irgendwo sagst, ich bin Albert aus Japan, und dann sagen die, oh krass, was, wirklich, du, dich gibt es?
Bei mir ist jetzt so ein geflügeltes Wort geworden, kennst du Steiger? weil, also das muss ich erstmal grundlegend abchecken und dann kann ich das Leuten verständlich machen, ja. Was ich mache, also so richtig verständlich ist es ja sowieso nicht. Und ansonsten taucht das halt in meinem Leben auf, wenn ich viel Fahrrad fahre und währenddessen Musik höre und, oder ist verboten. Aber ich mache das natürlich nicht. Aber
das ist verboten. Das ist mittlerweile bei mir andersrum. Bei mir kennt mittlerweile jeder Steiger und bei mir ist mittlerweile eher so, dass ich Probleme habe, Leuten Sachen aus meinem Leben zu erzählen, weil die sagen, ja, ich weiß. Wir reden doch einmal die Woche, ich sag nur nichts. Weißt du, was wir Jessen heute eingeladen haben eigentlich? Wir wollten sich eigentlich überraschen, dass Jessen dann auf einmal herkommt.
Ja, mir ist zu warm, aber ich habe auf jeden Fall einen Jessen-Pulli dabei.
Wirklich?
Ja, auf jeden.
Krass. Nee, wir hatten,
ich zieh den gleich an, Mensch.
Der hat ja einen CBD-Shop eröffnet diese Woche und dann waren wir so.
Ey, da schreibe ich doch drüber. Kurz.
Wo?
In einem super witzigen Zitadelwitz.
Heute?
Ja, klar.
Boah! Krass, okay, ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet. Ich habe mich allerdings aus anderen Quellen vorbereitet als dem Social Media von Jessen, aber das ist natürlich sehr schön. Ein Freund von mir hat letzte Woche in Calais gedreht. Hast du das, also kennst du Bilder da aus Calais? Das, ich habe das von vor 2 Jahren ungefähr mitbekommen, als ein anderer Freund von mir da gedreht hat. Und das war so das Peak von diesem Camp. So, das war ne, lauter Leute, die von Frankreich dann nach England rüber wollen. Das ist ja Dover. Mhm. Calais ist ja diese engste ist das Ärmelkanal? Wie heißt der?
Ja, ich glaube ja.
Ärmelkanal. Und das sind dann Leute, die probieren auf diesen Zug, der durch diesen Vakuumtunnel fährt. Oder ist das jetzt Halbwissen? Ich weiß nicht. Ist das schon fertig, dieser Tunnel oder nicht? Auf jeden Fall sind da Leute auf dem Zug aufgesprungen.
Immer, doch, den gibt es schon lange,
glaube ich. Ne, die dann durch diesen, ob das Vakuum ist glaube ich,
Halbwissen. Also auf jeden Fall gibt es da einen Tunnel schon lang.
Die haben dann probiert, auf diesen Zug aufzuspringen und sind auch reihenweise verunglückt ne? Das hat auch dann immer jemanden braucht, der den Zug ausbremst, also irgendwas hält sich auf den Gleisen auf, damit jemand bremst, runtergeht, dann haben hinten Leute Zeit aufzuspringen, irgendwie zwischen die Waggons oder im besten Fall in die Waggons zu gelangen und durch diesen Tunnel nach England zu kommen.
Ah, diese Kontrollen kenne ich, glaube ich.
So, und dann wird er in diesen Waggons rumgestochert und so und Leute halten, also ganz wilde Szenen und damals war das aber auch so ähnliche Überbelastung der Kapazität wie jetzt in Moria. Also irgendwie das für 4.000-5.000 Leute mal gedacht war und dann haben da irgendwie schon 16, 17 gewohnt. Der Herr Steiger, natürlich. Na, Kleini, alles klar? Noch. Willst du dich setzen? Willst du mitmachen? Wir haben hier so ein Medienprojekt, das fangen wir gerade an.
Aber kein Mikrofon für dich.
Das finde ich gut.
Ey, das tut mir leid.
Steiger, uns zu sein. Höchstwahrscheinlich war es meine Schuld. Ich habe es einfach falsch aufgenommen. Aber wir haben ja zum Glück noch einen Schlüssel. Kommt uns immer wieder zugute. Ich erzähle gerade von Calais. Was sind deine letzten Bilder, die du aus Calais bekommen hast?
Na?
Ein Freund von mir war jetzt in Calais, hat letzte Woche da gedreht und hat gesagt, er hat super viele Leute kennengelernt, die aus Deutschland abgeschoben wurden und jetzt dann über Calais probieren, nach England zu kommen.
Ja.
Die auch Deutsch sprechen, weil die jetzt jahrelang hier gewohnt haben. Er hat zum Beispiel einen Jungen kennengelernt, den die mitgenommen haben, das durften die dann nicht filmen, weil das gegen die Corona-Auflagen verstoßen hat. Aber die haben den mitgenommen und der meinte dann im Auto, oh, kann ich einen Song anmachen? Und Ja, klar. Also er hat auch Deutsch geredet, wie gesagt. Mhm. Und dann hat er das Handy genommen von meinem Freund und hat Rin und Bowser Keine Liebe angemacht und hat das sehr laut in diesem Auto gehört und war so, ja, und hat das so laut mitgesungen. Und mein Freund hat gesagt, das war Gänsehaut, weil das ja dem gibt das ja was ganz anderes als jetzt uns, die das irgendwie in Modus Mio hören und denken, ja, komm, Alter, lass gut sein. Für den ist das halt, ja, man, das erinnert mich an die Zeit in Deutschland und warum liebst du den Typ mit den Nikes?
Aber wahrscheinlich dann immer noch trotzdem abgeschoben wegen nicht genug integriert oder sowas.
Steiger, pack dir mal ein Mikrofon an jetzt hier. Wir nehmen dir mal einen Platz. Wir spielen mal den ersten Song und dann erzähl uns das mal nochmal vor dem Mikrofon. Möchtest du was spielen, Albert? Sorry.
Ich muss noch drüber nachdenken. Mach du mal.
Okay, ich spiele von Suspect und Gigs Bruce Wayne. Die haben Phantom der Oper gesampelt einfach. Und das klingt köstlich. Den wollte ich eigentlich letzte Woche spielen, der ist schon eine Woche draußen, aber dann jetzt auf diesem Weg. Markus Steiger, live in Markus Steigers Wohnung, gleich für euch nach der Werbeunterbrechung. Bleibt dran.
Die Themen der Woche.
Ja, Steiger, pünktlich in die Themen der Woche reingeslidet.
Oh, das ist echt gut. Ihr habt schon angefangen, das finde ich auch gut. Dann habe ich nicht so einen Kaltstart, weißt du, so direkt aus dem Zug gefallen. Bist du gut wieder angekommen eigentlich hier in Berlin oder vermisst du Japan manchmal?
Doch, auf jeden Fall vermisse ich das. Ich habe echt dolle Zeit gebraucht, um mich einzugewöhnen. Mich haben so soziale Kontakte überfordert und so, dass man irgendwie Feierabend hat und sich überlegen muss, was mache ich denn dann? Und ich habe ein paar Mal das gehabt, dass ich irgendwie zu Hause saß und dachte so, ja, wieso, was mache ich denn jetzt mit Zeit? Die muss ich jetzt irgendwie totschlagen und
das ist geil.
Suche ich mir jetzt Hobbys? Oder so.
Weil du vorher immer gearbeitet hast oder weil du vorher dort keine anderen Deutschen kanntest und dir dachtest, ja gut, mit wem soll ich jetzt groß
hängen? Also weil sowieso, also es war halt alles super, super extrem. Die Freizeit war klar, dadurch, dass ich so viel gearbeitet habe, dann war klar, dass ich die tendenziell mit Kollegen verbringe. Und das war dann auch immer super extrem, weil irgendwie gefühlt war einfach die ganze Zeit so ein hohes Adrenalin-Level, dass man dann auch irgendwie nach Feierabend dann noch irgendwie in irgendeine Bar oder sowas vor Corona.
Aber ist das alles langsamer denn hier? Also kommt einem das dann vor wie in Zeitlupe?
Nö, man lernt relativ schnell, das irgendwie qualitativ zu bewerten und stellt fest, es ist durchaus effizienter hier, vieles. Also die Arbeitszeit, wenn man 15 Stunden am Tag im Büro sitzt.
Arbeitet dann, man trotzdem nur 6?
Ja, nö, man schafft schon auch sehr, sehr viel, aber man pennt halt mindestens 1-2 Stunden davon. Hm. Und isst auch zweimal am Tag und dann ist das auch gar nicht so viel, man isst halt einfach nur immer
im Büro. Aber die FaceTime ist da.
Ja, genau.
Also die Zeit, wo du dein Face zeigst im Büro. Aber Albert, ich kann dir einen Tipp geben. Leg die Kinder zu, nie wieder Langeweile.
Nie wieder Zeit, auch?
Oh. Ja.
Ja.
Das ist Quatsch.
Also irgendwann mal habe ich irgendwie.
Obwohl lange, ja doch, Langeweile kann ich auch schreiben. Nie wieder Zeit ist Quatsch, nie wieder Langeweile.
So einen Typen aus einem Café treten sehen und dem ging es wahrscheinlich in diesem Moment so wie dir in den letzten Wochen und der guckte so um sich rum und hatte so quasi dieses Gefühl, hey, Kaffee habe ich jetzt schon getrunken, Hunger habe ich noch nicht so richtig, was mache ich denn jetzt? Und das hat man ihm so im Gesicht angesehen, ich bin mit meinem Fahrrad an ihm vorbeigehetzt, so von einem Termin wieder zum nächsten, weil ich genau war. Und ich dachte mir, geil, dieses Gefühl, das hatte ich schon so ewig nicht mehr, dass ich nicht weiß, wo ich als nächstes hin muss.
Aber das liegt ja bei dir akut jetzt nicht an deinen Kindern, sondern mehr an deinen Kindern im etwas abstrakteren Sinne, dein
Babys.
Ja, und da weiß ich mich auch schon durchaus gut zu beschäftigen.
In der Zeit, in der meine Kinder jetzt erwachsen geworden sind, habe ich mir natürlich neue Babys zugelegt, also Haustiere, Hunde,
um
die man sich so, Ja, ein Sauerteig, um den man sich auch kümmern muss. Ich habe auch so einen kleinen Hochbeet hinten im Garten. Mhm. Einfach auch mal wieder was mit den Händen machen, weil es so ein bisschen Dreck. Bonsai, auch interessant, habe ich einen Kollegen, der ist über Karate Kid zu Bonsai-Zucht gekommen.
Geil,
Und ich meine, das ist ja wirklich ein verrücktes Hobby, weil du siehst ja das Ergebnis überhaupt nicht. Also das Ergebnis siehst du in 15 Jahren.
Ja, aber die Ergebnisse kommen ja auch irgendwie Stück für Stück. Also ich finde das befriedigend, wenn bei meinen Bäumchen oder Pflanzen ein neues Blatt wächst oder sowas. Man muss ja auch mal die kleinen Sachen schätzen.
Das ist schon kleine schön. Erfolge.
Und das registrierst du auch, dieses
ja.
Blatt?
Das ist ein neues Blatt. Wenn ich Zeit und Muße habe, da mal hinzugucken, dann doch. Das ist schon befriedigend. Also, man hat 2 Wochen nicht hingeguckt und dann ist es plötzlich größer.
Klasse. Und dann muss man den Draht wieder so ein bisschen nachjustieren.
Für die kurzfristigen Erfolge doch auch einfach vielleicht Gras anbauen. So. Das reicht dann so ein paar Monate, ein Erfolgserlebnis ist vorhanden. Steigern. Braucht man nur noch einen Platz, wo man das trocknen aber kann, ohne dass
der Geruch jemand stört. Das muss man Kunstperformance alles machen.
Ja, klar.
Gras anbauen, ja.
Also, worüber reden wir gerade?
Ja, um ein Theaterstück.
Ja.
Ja.
Gut.
Gras auf meinem Balkon heißt das Theaterstück. Ja ey, wobei wir ja beim Thema sind, Gerichtsverhandlungen. Wahnsinnige Updates.
Nichts mit
Willkommen.
Ich weigere mich, so diesen Prozess zu verfolgen. Alter.
Also, es gibt einmal ein Update, Bushido versus Arafat. Flair führt Privatfehde gegen Peter Rosberg. Also, ich kündige die Themen jetzt mal so ein bisschen an.
Ja, tease mal.
Update zu Deutsche Wohnen enteignern. Gab es auch eine einschneidende Entscheidung des Berliner Senats. Deso Dogs Witwe zu 3,5 Jahren Haft verurteilt in Hamburg.
Wegen?
Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung. 129b.
Ja, nicht etwa A.
Letztes Mal haben wir über 129a. 129 ist Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. 129a ist Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung Inland. So, dann die Frage, warum ist 6ix9ine nicht mehr bei Instagram zu sehen? 3 Auswahlen, Überdosis, Liebeskummer oder Übergewicht. Oder ein Verbot der Stadt New York, sich bis Ende Oktober nicht mehr in den sozialen Medien zu zeigen.
Boah, das ist ja eine mega geile Maßnahme. Ich finde, also das ist ja vorausgedacht. Der vierten, 100%ig, New York, oder?
New York. Also nein, ich habe das gelesen, dass er im Krankenhaus ist.
Ja, das habe ich auch
Überdosis.
Gelesen.
Ja.
Von Fettburnern und was? Cookies oder so?
Genau, Koffeinpillen und Diätpillen. Also er zeigt sich deshalb nicht auf Instagram, weil er Übergewicht hat.
Ja, aber
das sagt er.
Das ist im sehr übertragenen, wirklich, sagt er.
Das ist die Begründung.
Ich dachte, das hast du gerade so.
Das andere war nur eine Auswahlmöglichkeit.
Das ist das Schlauste, was ich bisher gehört habe, dass irgendwie so ein Rapper, der Anfang 20 völlig am Rad dreht und dann irgendwie auch noch rumsnitcht, dass der vom Gericht dann nicht zu Knast, sondern zu, ey, weißt du was, Instagram-Verbot verknackt wird.
Das wäre so,
Und TikTok auch.
Ja, TikTok gibt es ja bald nicht mehr in den USA. Habt ihr gehört, Trump hat Corona?
Ja.
Trump sagt, er hat Corona. Also Trump muss sagt, man das komplett. Ja, ja, glaubt es gibt, man neuerdings, es gibt, was Trump auf seinem auf seinem Twitter-Kanal
es gibt
schreibt.
Die wahnwitzigsten Vermutungen jetzt schon, warum, also könnte es ihm schaden, könnte er stärker zurückgehen und sagt, ich hatte Corona, das ist gar nichts, das ist ein Schnuppen. Jetzt machen wir hier alles wieder auf. Ich habe es überlebt, weil ich stark bin. Was kündigt PA Sports an? Die große Abrechnung, einen neuen Act oder sein Karriereende?
Einen neuen Act.
Oh, das ist ja Quiz 2.0, das ist ja richtig geil. Das ist Quiz 2.0.
Ja.
Das finde ich super. Ich habe nicht zugehört.
Karriereende, neuen Act.
Was kündigt PA Sports an? Die große Abrechnung, einen neuen Act, sein Karriereende.
Ja, doch, dann schon die große Abrechnung wahrscheinlich, oder?
Das kommt immer gut, aber ja, mit wem oder mit was?
Ist ja eigentlich
oder
egal.
Einkaufen oder macht er Steuererklärung oder was?
Ist komplett egal. Er hat angekündigt, alle seine Künstler in der nächsten Woche mal abrechnen zu wollen, weil die sich beschwert haben.
Ach, innerbetrieblich.
Nein, Spaß. Natürlich macht er die 100 Bars, eine neue 100 Bars-Folge.
Ja, endlich.
Die große Abrechnung. Hey, und dann ist Jesus verurteilt worden zu 1,5 Jahren Gefängnis.
Das habe ich auch mitbekommen. Ich habe auch zugespielt bekommen, dass der Richter gesagt haben soll, ja, wer hätte denn einen Knast verdient, wenn nicht sie?
Ja, Rap-Update hat tatsächlich den gesamten Dialog dann abgedruckt. Es geht so. Der Richter sagt, sie wussten, dass die Luft dünn war. Wer, wenn nicht sie, gehören in den Knast? Sie sind ein Sozialrüpel. Sie missachten die Regeln des sozialen Miteinanders aufs Übelste. Tschüss. Sie auch.
Wer sagt es selber?
Aber überraschend wortkarg für ihn.
Ja, Richter darauf. Das Schöne ist ja, ich habe hier das letzte Wort.
Ich habe dazu ganz, ganz, ganz treffend gelesen, dass das ja jetzt nicht groß erstaunlich ist, dass es irgendwie über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinausgegangen, was dann doch irgendwie bemerkenswert ist. Aber dieser Richter ist schon bekannt, weil er G20-Teilnehmer vom letzten Jahr konkret irgendwie einen zu 31 Monaten Haft verurteilt hat, weil dem zwar nicht ganz nachgewiesen wurde, aber er hat das geglaubt, dass der irgendwie zwei Flaschen geworfen habe oder irgendwie sowas. Und der Kommentar dazu war, Jesus war halt nicht das einzige Arschloch im Raum.
Das glaube ich nämlich auch. Deshalb sollte man sich weit davon entfernt halten, da jetzt zu viel Schadenfreude zu haben. Trotzdem, eine Sache hat der Richter auch noch gesagt. Und zwar hat sich Jesus einen TV-Anwalt geholt. Christopher Posch.
Ja, Richter Alexander Holt und Barbara Salisch.
Genau,
bekannt.
Nee, der war irgendwie... Christopher Posch, ich kämpfe für ihr Recht, hat er so eine Serie angefangen.
Das ist dann seine neue Rolle, aber so ins Game gekommen ist er als einer der Strafverteidiger immer bei Richter Alexander Holt oder Barbara Salisch.
Okay, und der hat aber seinen Job irgendwie mit einer Fernsehrolle anscheinend verwechselt und dann hat der Richter am Ende des Verfahrens gesagt, sie sind durch das zum Anwalt, sie sind durch das Verfahren geirrlichtert, sie haben Beweisanträge gestellt, ohne sich mit der Strafprozessordnung auseinanderzusetzen. Bei ihrem Plädoyer habe ich gedacht, ich sitze in einer TV-Aufzeichnung und der Regisseur ist mit der Aufnahme nicht zufrieden, weil sie immer wieder dasselbe gesagt haben an ihren Mandanten. Für die nächste Instanz brauchen sie einen Anwalt, der gut vorbereitet in die Verhandlungen geht. Das ist natürlich echt auch so.
Okay, jetzt je mehr Zitate du von dem vorliest, klingt das auch immer mehr nach Selbstdarsteller bei dem
Richter, meinst du?
Ja.
Dass der auch so Punchlines raus
vorbereitet.
Das klingt ja fast unangenehm, dass da plötzlich Leute in Autoritätspositionen sind, die gar nicht so cool sind, dem man gar nicht unbedingt diese Autorität zutrauen möchte.
Beim Richter oder beim Anwalt meinst du jetzt?
Beim Richter. Also beim Anwalt auch, aber der ist ja erstmal nicht so autoritär wie der Richter.
Ja.
Der hat ja richtig was zu entscheiden.
Also Macht. Arschlöcher in Autoritätspositionen, nächstes Thema, kein Tag ohne Polizeiskandal, ist eine neue Chatgruppe aufgeflogen, diesmal Berliner Polizei,
cool.
25 Berliner Polizistinnen, die in Chatgruppen rassistische Witze und Memes ausgetauscht haben. Und dazu schreibt eine Berliner Zeitung, die Chatprotokolle dokumentieren laut Monitor zudem, dass ein Vorgesetzter der Gruppe über rassistische Äußerungen im Chat informiert war. Eingeschritten sei er aber offenbar nicht. In einer E-Mail forderte er die Beamten lediglich auf, keine strafrechtlich relevanten Inhalte zu teilen.
Aber sind nicht zusätzlich noch drei Verfassungsschutzmitarbeiter auch noch über so eine Chatgruppe oder über irgendeine Gruppe oder sowas verurteilt worden.
Auch jetzt in dieser Woche?
In dieser Woche, die direkt damit, direkt darauf abgestellt waren, rechte Bewegungen zu beobachten. Und die wurden jetzt irgendwelcher rechten Gruppierungen zugeordnet.
Das sind so quasi diese Fälle, wo sie go native, also was man mal in der Forschung dann immer verhindern will, dass man sich zu sehr mit dem Objekt seiner Beobachtung einlässt und so.
Genau, ja, das oder? Also die Verfassungsschutzleute, ich habe irgendwo einen gesehen, der hochreflektiert dann sogar gesagt hat, wir müssen vielleicht mal drüber nachdenken, kommen Leute mit so einer Gesinnung in die Behörden oder entsteht das in der Behörde selbst dann?
Ich tippe auf 1. Ich logge bei 1 ein.
Macht für mich keinen Unterschied. Ist ja, also das Ergebnis ist ja das gleiche und das ist ja einfach vielleicht Fehl am Platz. Fehl am Platz. Kann man das so Fehl am Platz sagen? Oder ist das schon zu prinzipiisch? Ich habe auch noch ein paar Themen für die Woche und zwar Gringo wurde von Sexbots unten gehalten. Habt ihr das mitbekommen? Der hat so Bilder gepostet und dann immer und dann Stories zu den Kommentaren der Bilder und da waren halt dann nur irgendwelche Sexbots, die sich untereinander antworten mit wem kann ich den Saft absaugen und sowas und irgendwelchen wilden Emoji-Kombinationen, die auch auf gewisse Handlungen schließen lassen. Dann hat er gesagt, ey, guckt euch das an. Normalerweise wären wir jetzt schon bei 300 Kommentaren und hier sind nur 60 Kommentare. Das sind alles Sexbots. Ich werde unten gehalten von Instagram. @Instagram, ändert das. @Instagram. Das kann doch nicht sein, dass ich euch hier dauernd verlinke und keiner sagt was und so. Also, da wurde sich stark gemacht.
Aber wie funktioniert das? Also die suchen sich so einen Account aus und dann schreiben nur noch so diese Laila und
Jennifer. Guck mal, es gibt ganz viele Accounts, die in ihrer Instagram-Bio irgendwie so einen Link haben für Bezahl-Sex-Seiten und die, damit du auf ihr Profil kommst, halt überall rumkommentieren. Mhm. Wer will meinen Saft? Ja, sicher will irgendwer in den Kommentaren von Gringo deinen Saft und dann geht er halt auf dein Profil. Und das wurde jetzt aber ein bisschen sehr auf die Spitze getrieben. Wahrscheinlich ist das nicht so, dass dann eine Person hat einen Account, sondern die haben dann 30...
Hey, na du, neulich, letzten Abend, erinnerst du dich noch? Ruf mich doch an. Geh mal auf mein Profil, ich habe noch die Fotos von neulich.
Sowas hast du in deinem...
Das habe ich manchmal in meinem Mail. Mein Mail-Account, der ist zugespammt mit allem Möglichen. Also da...
Aber ja, wenn die Polizei einmal einen Laptop beschlagnahmt, dann... Kriegst du den dann nicht mehr sauber danach?
Nee, ich habe die.
Die haben mich für laute Newsletter angemeldet.
Ich habe die Schweine. Spams nie bearbeitet. Funktioniert das gut, wenn man irgendwas als. Ich kriege auch immer irgendwelche spanischen Sachen.
Krieg immer geile Bitcoin-Tipps, kriege ich immer.
Gewinnst du häufig was?
Nee. Nee, gewinn. Soll ich halt mal vorlesen, was mir da zugeschickt wird?
Ich gewinne immer bei Lidl, gewinne ich manchmal Autos. Das ist völlig Quatsch. Da steht immer im Absender Lidl. Hey, was, ihr neuer Mini Cooper? Das ist ja geil. Wollen Sie einen Mini Cooper haben? Wir haben hier einen.
So, ja, wollen wir jetzt trotzdem mal mit
den Themen auseinandersetzen? Erstmal habe ich noch einen, wir haben uns ja das Ken Jebsen Flair Interview angesehen. In Teilen. Es gibt ein Update. Und zwar hat Ken Jebsen das Thumbnail erneuert. Nachdem er ganz lange nur Flairs Fresse war, steht er jetzt unter Flairs Gesicht. Flair, der Mensch.
Geil. Oh, ich habe über Flair nachgedacht und ich finde den im Moment gar nicht so menschlich. Oder mir ist aufgefallen, vielleicht könnt ihr das teilen. Ich finde, der ist ein bisschen wie ein Uruk-hai.
Was ist er?
Ein Uruk-hai, das sind Trolle aus Herr der Ringe. Das ist so Kampf.
Die größten Orks. Das ist was Gutes, Flair, wenn du das hörst, das ist was Gutes.
Die so turmhoch sind.
Nicht ganz. Sie sind einfach so, sagen wir, 3,50 Meter ungefähr und haben so fette Säbel und die können richtig aufhauen. So einer ist Flair in Alberts Augen. Kannst du das erörtern, wie du darauf kommst?
Nee, ehrlich gesagt nicht, aber es war so ein Gefühl, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, der ist...
Ich habe bei Flair ganz oft das Gefühl, der ist einfach ein Rapper und so wie er ist, so ist ein Rapper und da steht Rapper drauf und da ist Rapper drin und in Deutschland sind immer alle beleidigt, wenn ein Rapper drin ist und auch draufsteht und Rapper wollen immer das... Deutsche wollen immer, dass Rapper so sind, wie Rapper eigentlich gar nicht sind. Und dann sagen die, guck mal, für einen Rapper ist der macht zwar auch Rap, aber der ist so ganz soft und mit Gitarrenmusik und das findet dann in Deutschland Anklang. Und Rapper, wo Rapper draufsteht und ich hau dir auf die Fresse, wenn du mich filmst und meine Frau zu sehen ist, die sind eigentlich die richtigen Rapper und das können Deutsche aber nicht so gut verarbeiten. Und deswegen ist er auch noch nicht auf Triple Platinum, sondern auf da, wo er ist.
Das würde er wahrscheinlich so unterschreiben.
Müsste man ihn mal fragen, ob er das unterschreiben würde. Egal. Was? Worum geht es eigentlich im Prozess? Irgendein Prozess-Scheiß. Komm, erzähl mal was von Bushido.
Wen juckt? Na, Flair.
Ah, Flair.
Flair doch, gegen juckt. Peter Rosberg. Also Flair hat ja dann so sehr investigativ auf seinem Twitter-Account veröffentlicht, so Aufnahmen, wie sich Klaas Meyer-Heuer, Peter Rosberg und der Anwalt von Bushido vor dem Anwesen von Arafat Abou-Chaka.
Achso, nee.
Und mit der Polizei, oder die Polizei war auch noch dort, so dann getroffen haben und dann per Handshake begrüßt haben und so weiter und so fort. Und dann hat er gesagt, das magische Dreieck, LKA, meets Bushidos Anwalt, meets Peter Rosberg. Und das ist doch alles eins, hier sieht man die Verschwörung aufgedeckt. Und Peter Rosberg hat dann tatsächlich auf Twitter so ein Ping-Pong-Spiel angefangen und hat gesagt, was, das beweist doch überhaupt nichts, da steht eine Wanne. Und na klar kennt man den Anwalt, schließlich ist man ja schon lange genug dabei. Und es gab dann auch noch, und es war wirklich herzzerreißend, das habe ich jetzt gerade in der letzten halben Stunde noch gehört, den neuen Sicherheit für die Ohren-Podcast, wo Peter Rosberg unendlich lange erklärt, warum er wie lange schon recherchiert. Und dann kennt man halt einfach die Leute und dann hat man halt auch seine Informanten bei der Polizei. Und na klar ist man dann auch dabei bei so einer Razzia oder man weiß davon Bescheid. Und dann ist man halt auch um dreiviertel sechs schon da, wenn es um sechs losgehen soll. Aber ey, ich habe mich doch eigentlich auch, wir standen ja dann auch so in der Nebenstraße, wie sich das gehört. Wir haben uns da auch nicht in den Vordergrund gedrängt, bla bla bla. Ey, das ist ein riesen Ding. Und es hört sich halt auch wirklich an, als wäre so halt ganz eng in eine Ecke gedrängt und also halt so eine Partei. Ja. Und da muss man sagen, da ist also sein Kollege Axel Lier so ein bisschen arschig, weil der ihn immer so fragt und eigentlich macht Axel Lier dann so den Rechtsstaatversteher. Und am Ende endet das halt natürlich alles, also weil Ali Boumaier hat ja dann auch noch ein großes Statement gemacht, bei dem gab es halt eben auch noch eine Razzia. Und Ali sagt halt, ey, ich habe mich für dich gestritten, ich bin in den Ring gestiegen gegen Kollega und Farid Bang. Ich habe mich beleidigen lassen müssen auf JBG 3. In jedem Song bin ich beleidigt worden. Das habe ich alles eingesteckt für dich. Und dann wollten wir dagegen schießen, wollten neue Aufnahmen machen. Also das ist natürlich dann noch der größere Rapper, weil wir sind ja ein Team und in der Zeit gehst du los und machst mit denen Frieden und machst da dein Lutschprogramm. Und jetzt machst du auch noch so Aussagen,
die ihn belasten.
Die dazu führen, dass die halt bei seiner Mutter einrockern und 40 Leute dann Hausdurchsuchung machen. Wo Peter Rosberg natürlich sagt, hey, das ist alles an den Haaren herbeigezogen. Die haben alles, das sind falsche Abrechnungen. Da ist Schwarzgeld und deshalb ist die Polizei da rein. Das hat nichts mit der Aussage von Bushido zu tun. Es ist wirklich großes Kino, was da so präsentiert wird. Und Lina Leitner hat mir zum Beispiel geschrieben, das ist eine von diesen Spam-Mails. Hey, ich freue mich gerade sehr.
Was ist das denn für ein Themenübergang, Alter? Steiger, wenn du es ernst?
Ich habe gerade so gemerkt, ihr habt so leere Augen bekommen.
Nee, ich finde das.
Interessiert
das
alles überhaupt nicht?
Nee, ist schon. Ich höre dir gern zu, wenn du darüber erzählst. Ich denke mir nur so. Oh, ist das krass, ne? Die so Bushido war mal so on top und jetzt verläuft sich das so und das ist nur noch so eine komische Telenovela irgendwie und währenddessen holt sich in Kalle die Checks ab, Alter. Das ist ja einfach nur noch eine wahnwitzige Zeit.
Das ist tatsächlich wirklich so.
Genau wie der Jizzes-Prozess, dass sie einfach den Gerichtssaal mit einer TV-Show verwechseln, oder?
Also, ja, so.
Genau gleich.
Also das, weiß ich nicht. Dann ist da ein also das 40 Leute bei Ali Boumaiers Familie zu Hause, das klingt ja ekelhaft, aber das ist dann einfach auch auf der gleichen Leinwand wie der Podcast und so ein Tweet von Flair, der immer nur sagt, guck mal hier, die und so. Also, weiß nicht, irgendwie absurd.
Ja, das zu ist absurd, halt eben nicht, weil für die einen ist es halt so ein bisschen irgendwie so dieses Theater und natürlich ist es dann für
ja,
die
sag ich ja,
für
aber
alle
das ist
Beteiligten
ja
ist es natürlich da voll drin und voll ernst für uns, wir gucken uns das an. Hey, und na klar, also ganz ernsthaft, wenn irgendwelche ist verjährt? Ja, vielleicht. Ich hoffe, es ist verjährt. Ich glaube, man muss 10 Jahre lang seine Akten aufbewahren. 2007 habe ich, ja, es ist verjährt. Also, wenn irgendjemand, und ich meine, das Finanzamt ging mir ja schon richtig auf die Nerven. Na, die haben ja irgendwann mal so Bargeldgeschäfte einfach geschätzt. Ich hatte keine Bargeldgeschäfte, weil wir ja kein richtiges Ladengeschäft hatten und so. Aber das haben die einfach geschätzt, das haben die angenommen, weil sie irgendwas hochgerechnet haben. Und dann nehmen die deine T-Shirt-Bestände, wie viel, und dann rechnen die aus, und da fehlt aber noch ein bisschen was, dass irgendwie jede Woche irgendeiner meiner Rapper-Kolleginnen und Kollegen sich T-Shirts aus dem Lager gezogen hat. Ja, ich habe einen Zettel hingelegt und so weiter. Das kannst du dem Finanzamt gar nicht so in der Größe erklären. Hey, natürlich, wenn du Live-Geschäft hast, wenn du in irgendwelchen Diskos auftrittst und so weiter, die Steuer wird was finden. Logisch.
Kommt viel weg.
Ey, Royal Bunker Lager, wie viele Zettel da in der Kasse hätten liegen sollen. Come on.
Ey, das kommt mir gerade alles null neu vor, weil ich ja diesen Steiger-Track kenne. Was denkst du, warum wir jeden Tag neue RW-Pullover getragen haben?
Ja, und am Schluss kriegst du dann die große Rechnung vom Finanzamt, ja 12.000 Euro.
Ja, das habe ich bei dem Track damals nicht bedacht.
Ey, es gab eine Sache, die war wirklich, die war so krass, da hatte ich eine Rückstellung gebildet und für eine Rückstellung musst du so eine Liste anlegen, für was du diese Rückstellung, und diese Liste hat gefehlt. So, bis ich die dann auf irgendeiner Diskette wiedergefunden habe und dann beim Finanzamt einreichen konnte, dass diese Liste tatsächlich existierte.
Ey, wie direkt war da eigentlich von dir die Schlussfolgerung? Hast du nicht mal BWL oder so zumindest mal anstudiert?
Ey, das ist so witzig, weil ich habe bei BWL einen Buchhaltungskurs, wie heißt das? Rechnungswesen heißt das, glaube ich.
Machen dürfen.
Mhm. Und da lernst du die Grundlagen der Buchhaltung. T-Konten, ja, so richtig so italienisches System von 1492, als die doppelte Buchführung eingerichtet wurde, ja, T-Konten. Und ich habe angefangen, original jedem meiner Veröffentlichungen am Anfang ein T-Konto zuzuweisen, ja, und habe diese Listen geführt, so per Hand, wie viel verkauft wurde, wie viel rausgegangen ist und so weiter. Und habe das wirklich relativ sauber geführt und hatte dann auch so ein Buchungsjournal. Ja, wie ich das gelernt habe an der Universität.
Aber da waren die T-Shirts schon alle verkauft.
BWL, oder? Da gab es noch keine T-Shirts, das waren Tapes. Und dann hat ein ehemaliger Kochkollege von mir, der hat auf Steuerberater umgesattelt und hat gemeint, ey, ich kann dir helfen, oder ich kann die Steuer für dich machen. Und dann meinte ich, ja geil, ich habe so eine Buchführung, guck mal. Und habe ihm diese Blätter gegeben und er guckt sich die an und meint, was ist das? Der hat es noch nie gesehen, weil die arbeiten natürlich mit Buchhaltungsprogrammen, die checken das halt. Also niemand führt Buch mit T-Konten, niemand, ja, außer ich, weil ich habe es ja an der Universität gelernt. Da ist mir aufgegangen, dass BWL-Studium für die Praxis relativ untauglich ist.
Vielleicht hatten die auch noch nicht das Geld an der Uni, um da jedem einen Computer und eine Software zur Verfügung zu stellen.
Das stimmt allerdings. Ich habe damals
mit Rechenschieber.
Ich habe damals tatsächlich so Computergrundkurse an der Universität besucht. Da musste man C:// win eingeben auf so einem schwarzen Bildschirm mit grüner Schrift.
Hau rein.
Und dann ging erst Windows auf.
Das ist ja köstlich. Okay. Hast du diese ProSieben-Doku gesehen? Rechtsdeutschradikal?
Nee. Noch nicht.
Das war letzte Woche, ich habe die erst zur Hälfte durch, das auch letzte Woche passiert und aufgrund oder in Folge dieser Doku wurde dann der Pressesprecher der AfD gefeuert.
Ah, natürlich, das habe ich mitgekriegt. Der Lüttich oder wie der
ist. Lütt, genau. Das ist ein kleiner Lütter. Und der Rahmen dieser Doku war, dass dieser ProSieben-Journalist sich mit allen möglichen Leuten aus der rechten Szene trifft, unterhält und so, weiß nicht, dann diese Festivals dokumentiert, Kampfveranstaltungen dokumentiert, Pegida-Treffen dokumentiert und so weiter. Und der hat sich auch mit so einer rechten YouTuberin getroffen, die aber in der Dokumentation zumindest, die Ausschnitte, die ich bisher gesehen habe, die so sehr, also die hat sich in Widersprüche verstrickt und die war die Erste, die das gemerkt hat. Also da haben sich alle Leute, da irgendwelche 17-jährigen Identitären und so, die auch YouTube-Channel führen und die sich konstant in Widersprüche verwickeln vor der Kamera und denen das aber einfach nicht bewusst ist oder die darüber hinwegtäuschen. Und sie war die Erste, die dann so vor der Kamera gemerkt hat, so, oh ja, stimmt, das ist nicht so richtig sinnvoll, was ich hier mache. Und die hat sich aber mit diesem Lütt in einer Bar im Regierungsviertel getroffen und der hat sich vor ihr halt sicher gefühlt und dachte, ja, das ist ja für unser Publikum und so, und das ist ja, die ist eine von uns, und der erzählt sich jetzt hier die richtigen Sachen und sagt, ja, von mir aus können die Flüchtlinge, dann sollen die erstmal alle herkommen, können wir dann immer noch, gucken wir später, können wir dann immer noch alle erschießen oder vergasen. Und das ist dann von der AfD natürlich, oh Gott, wie kann man sowas denn in der Öffentlichkeit sagen und sich erwischen lassen dabei? Und
sie hat es heimlich aufgenommen, oder sie hat es...
Das ProSieben-Team hat das heimlich aufgenommen und okay. Sie hat das Gefühl vermittelt, dass das noch zum Vorgespräch gehört. Ja, die werde ich heute auf jeden Fall fertig gucken. Ist komplett.
Ich habe aber gehört, dass diese Doku auch wieder so ein bisschen zwiespältig ist, weil die.
Da wird mit Rechten geredet.
Ja, weil diese Leute da irgendwie so gut in Szene gesetzt worden seien.
Also gut, also bisher, ich habe, das ist 2 Stunden lang, ich habe die erste Stunde bisher durch und da kommt keiner wirklich gut bei weg. So, wenn man ein bisschen, wenn man das. Keine Ahnung, dieser 17-jährige YouTuber zum Beispiel trifft er am Zwickauer Hauptbahnhof. Mhm. Und da kommt irgendein Typ von der Seite reingelatscht in so einen Jogginganzug, der sagt, macht einen Hitlergruß und sagt, ja, Glück auf, Leute! Und hier, ihr vom Fernsehen, euch kenne ich doch von Taft, ich kenne dich doch von ProSieben, ah, guck mal hier und so. euer Glück auf, Leute, und macht 2-3 Mal Hitlergruß in die Kamera und verzieht sich wieder und sagt dieser YouTuber, ja, nett, kein gefestigtes Weltbild, also völliger Chaot und so. Das sind dann eher diese so Rechtskonzertgänger und so. Und solche Leute werden dann aber immer vornehmlich vor die Kamera gezerrt und als repräsentativ für diese Szene dargestellt, was ja völliger Quatsch ist. Sagt er, nee, weil und was würdest du denn sagen?
Die sehen ja so aus.
Genau, wie ich. Die Echten sind so, wir sind so nationale, schnittige, drahtige Typen und wir ticken da ein bisschen anders. Wir haben unsere Anschauung und die wollen wir uns nicht verbieten lassen. So, und dann sagt der Reporter zu ihm, ja, aber was würdest du denn schätzen, wie ist denn der Prozentsatz innerhalb der rechten Szene von schnittigen Leuten wie dir und Chaoten wie dem? Ja, so 10-90, so, ja.
Er sagt, gut, ja, aber diese schnittigen Leute kommen gut rüber oder kommen die...
Würde ich nicht sagen, also das ich meine, allein in dem Moment, wo der sagt... Oh nee, so, das damit haben wir nichts zu tun. Wir sind so die 10%, aber wir wollen die Revolution mit diesen 10% von rechts. Das merkst du ja, dass das Quatsch ist. Dass er das in dem Moment ihm das einfach nur unangenehm ist und sagt, oh fuck, ja, die gibt's ja auch noch, die lassen mich jetzt aber nicht besonders gut dastehen als Gleichgesinnten und sich dann so halb distanziert, aber auch sagt, ja gut, dem kann keiner was verbieten, der macht sein Ding und das ist freie Meinungsäußerung, das haben wir hier in Deutschland. Und dann 2 Sätze später sagt er, ja, die Demokratie, das ist aber auch ein veraltetes System, das gibt's ja auch schon viel zu lange und das hat ja auch sich nie sinnvoll weiterentwickelt. Naja, also da, so richtig schlau kommt da keiner von denen rüber und das ist auch alles ein Riesen, gibt dann da diesen Kampf der Nibelungen Veranstalter.
Da war ich mal. Also ich war auf der Wiese daneben. Das ist ganz schön unangenehm. Vor allem, als sich die Polizei zurückgezogen hat. Und dann stehst du da so mit so 50 Leuten, die so nervös anfangen, so.
Alerta,
Alerta. Alerta, ja, wie kommen wir jetzt hier weg?
Alerta, Alerta, wo fährt der Bus? Ja,
nee, und nebenan stehen so Kampfsportler aus ganz Europa.
Doing. Ja. Ja, der jedenfalls, so, und der wurde dann auch interviewt und sagt auch dann erstmal, verteidigt erstmal eine Weile und sagt, ja, da haben wir ja nichts mit direkt zu tun, wenn der jetzt so gesinnt ist, sollen wir da jetzt den ausladen? Hm, na gut, ja, aber wir lassen hier einfach alle sein, wie sie sind. Und dann sagt der Reporter, ja, aber die sind ja auf einer Liste, die als systemgefährdend eingestuft werden. Und sagt er, ja, bin ich ja auch. Und du redest ja auch mit mir. Ja, du trägst ja auch dazu bei und bist ja vielleicht deswegen auch auf dieser Liste, weil du das veranstaltest. Dann sagt der Typ, ja, wenn ich der Staat wäre, dann würde ich unsere Veranstaltung auch verbieten. Also das ist ja von vorn bis hinten ist das ja, bricht sich das ja immer. Das,
da aber keiner, das tut das doch per se. Und damit, also kann ich das schon verstehen, dass man sagt, du fasst das als Humbug auf, du fasst das als Chaos auf und für dein Verständnis ist das alles Bullshit. Aber wenn du halt dieses Verständnis nicht hast und wenn du ja wahrscheinlich sogar auch nach irgendwie dem Fehler suchst und so, dann findest du da trotzdem irgendwie deine geilen Humbug-Erklärungen drin.
Oh, ja, weiß ich nicht. Ich denke mir auf jeden Fall, dass so eine Dokumentation mehr dazu beiträgt als irgendeine Maybrit Illner Show, wo man AfD-Typen und einen von der Grünen hinsetzt, die sich gegenseitig anschreien und niemand weiß, worum es geht am Ende. Sondern das ist ja, die haben ja ein Jahr lang Interviews geführt, so dann auch sind ja diese ganzen Hanauer-Ereignisse auch dann dazwischen so in die Recherchearbeit gefallen und so weiter und so fort. Und so viele Entwicklungen dann mit rechten Netzwerken in der Polizei und so weiter, die währenddessen kamen und die dann auch mit aufgenommen wurden und in einem 2-Stunden-Beitrag aufbereitet werden, um dir klar zu machen, das ist falsch, so, das ergibt keinen Sinn, ist glaube ich eher der Weg, also ich check komplett, warum alle oder warum man sich einig ist, mit Rechten redet man nicht und so weiter. Trotzdem denke ich mir, wenn etwas dazu beiträgt, dass auch der Otto-Normalverbraucher davon mitbekommt, dann ist das eher so eine aufbereitete Doku als...
Und dann ist das sicherlich auch eher auf ProSieben als im Öffentlich-Rechtlichen.
Ja, oder wahrscheinlich. So, und das lief dann irgendwie am 29., was glaube ich ein Donnerstag ist, um 20.15 Uhr. Also ich glaube, eine viel bessere Ausstrahlungszeit dafür kriegst du einfach nicht und das ist definitiv ein Signal von der ProSieben RTL Media Group.
Sag mal, Albert, wie ist denn die politische Stimmung in Japan oder welche Rolle spielt Politik da so im privaten Leben? Unterhält man sich darüber oder ist das dann so ein No-Go wie so über Fußballvereine? Das macht man halt auch nicht, weil dann streitet man sich zu schnell. Also bei Versicherungsvertretern haben sie immer gesagt... Ich habe ja mal so Versicherung verkauft für 2 Tage. nicht sehr erfolgreich, muss ich sagen. Aber da war so verkauft. Ein Tipp war, nie über Fußball reden, nie über Politik reden.
Hast du dieses RBB24 oder sowas Interview mit Testo gelesen?
Nee.
Gestern, heute?
Nee, noch
kam nicht. Das raus? Über Sozialisierung als Post- oder quasi Postwendekind im Osten und das, ja, also dass er nach wie vor voll irgendwelche Folgen davon spürt, dass es eine private Person gibt und eine öffentliche Person. Ich glaube, in Japan funktioniert das durchaus ein bisschen ähnlich, dass generell Meinung und so persönliche Dinge in der Öffentlichkeit eigentlich nicht stattfinden. Es gibt schon durchaus einen Diskurs, aber man kritisiert niemanden öffentlich, man gibt auch öffentlich nicht so viel von sich selbst zu erkennen. Und ob das dann irgendwie im privaten Rahmen, ich habe nicht das Gefühl, dass es bei denen im privaten Rahmen besonders viel passiert, oder zumindest bei den allermeisten Japanern, dass da im privaten Rahmen besonders viel irgendwie Diskurs passiert. Aber das ist auch ein relativ, also ich weiß nicht so viel über tatsächliche Parteienpolitik in Japan.
Genau, aber es gibt ja Parteien. Also wie kommt man dann überhaupt zu einer Partei? Wenn man jetzt sich mit der öffentlichen oder seine Meinung in der Öffentlichkeit gar nicht so gerne präsentiert, das muss man ja als Partei, muss man es ja machen.
Gibt doch aber hier auch super viele Leute, die jetzt nicht nach außen hin tragen, ich wähle SPD und die wählen SPD. Das ist ja...
Das verstehe ich schon, aber ich habe ja schon den Eindruck, dass irgendwie so nichtsdestotrotz auf Baustellen, unter Kollegen, in der Zeitung...
Im Architekturbüro? Fragezeichen.
Über Politik geredet wird?
Vielleicht ist Baustelle da eher der Anlaufpunkt.
Oder glaubt ihr, dass ich, weil ich ein politisierter Mensch bin, alle
du
Gespräche
bist, du
immer...
Du bist sowohl ein politisierter Mensch, der dann...
Der gerne viel redet
und der dann auch vor allem den Support von unten sucht. Und wenn du dann mit so ein paar Bauarbeiterarzten chillst, dann kommt ein, ja, die Ausländer, und dann sagst du, ja, aber die sind doch gar nicht das Problem. Das Problem ist doch, dass wir...
Ja, aber sie kommen ja trotzdem mit der Meinung irgendwie um die Ecke. Also so, ich gehe ja nicht hin und sage, Kollege, wie stehst du?
Jetzt, wo wir unter uns sind, Tod den Deutschen, hä?
Wie stehst du zur Partei? Wie hältst du es mit der Politik? Nee, ich stelle ja einfach nur fest, es wird ja immer, also ich würde sagen, in Deutschland wird sehr, sehr viel gemotzt.
Mhm.
Ja? Und das ist ja eine Form von Meinungsäußerung.
Ich glaube, also ich glaube, ja, das noch so gesellschaftlich, ist das unfein in Japan. Das macht man nicht so. Also dieses Schimpfen und Ablästern, das ist pfui, das gehört sich nicht. Tatsächlich, ich fand das teilweise unangenehm, wenn jemand hinter mir Fahrrad fährt und ich laufe auf dem Radweg, dann steigen die ab und klingeln nicht, weil sie mich nicht kritisieren wollen und so, weil sie da irgendwie, ich kann das nicht so genau erklären. Ich fand das aber, ich war sehr gestört davon, weil ich finde mich dadurch irgendwie passiv-aggressiv kritisiert und das gefällt mir gar nicht gut. aber generell.
Also ist das dann schon auch ein vorwurfsvolles Absteigen?
Nö, so ein freundliches Absteigen. Ich glaube, viel Freundlichkeit von Japanerinnen und Japanern wird als Freundlichkeit aufgefasst, ist aber einfach. So, du hast recht und ich habe meine Ruhe. Wir treten gar nicht in irgendwelchen Diskurs, noch nicht mal, ich gucke dich noch nicht mal an. Und ich glaube aber, es gilt ein bisschen zu beobachten, was in Zukunft in Japan passiert, weil bisher und bis vor nicht so langer Zeit war Japan wirtschaftlich extrem, extrem stark und extrem stabil. Ich habe ein bisschen das Gefühl, die politische Diskussion oder der politische Diskurs in Japan ist ein bisschen gebremst durch einen sehr starken, viel stärker noch als bei uns Kapitalismus, dass alles damit begründet wird, es geht uns doch gut. Es gibt fast keine oder vielleicht gar keine Arbeitslosigkeit in Japan. Und Leute kommen gar nicht in die Situation, sich zu beschweren, weil immer allen schön gezeigt und vorgehalten wird, es geht uns so super gut und es ist alles ganz toll. Und ich habe das Gefühl, es muss erstmal zum Beispiel durch eine Krise, da ist im Moment auch ein nicht mal ein Regierungswechsel, sondern der Der Premierminister ist zurückgetreten aus gesundheitlichen Gründen. Es müsste erstmal irgendwie unwohl sein und vielleicht elend den Leuten auffallen, bevor sie sich dann so sehr stark politisieren. Wobei sie es auch ehrlich gestanden, also offen gestanden, die sind schon auch politisch, aber sehr viel der etablierten konservativen Szene kann halt alles immer entschuldigen und sagen, also beschwert euch doch nicht, uns geht's doch sehr, sehr
gut. Ja, aber was passiert, wenn sie sich beschweren wollen? Also wenn jetzt sowas wie Fukushima passiert, gehen die Leute dann irgendwie auf die Straße, also, oder was weiß ich, eine Straße wird gebaut und dann gibt es dann sowas wie Bürgerinitiativen, rette die Bäume am Maybachufer oder so?
Gibt es, also tatsächlich, ich habe mich architektonisch damit eine Weile beschäftigt. Ja. Es gab große Ausstellungen auf den Biennalen der Welt von Leuten, die quasi, oder von weltberühmten Architekten oder in meinem Fall Architektinnen, die in diesen betroffenen Regionen dann so partizipatorische Prozesse anleiern und koordinieren, was auch ein bisschen offen gestanden nicht eine Bewegung ist, die daraus kommt. Und einige von diesen Projekten haben vor dem Tsunami 2011 in Fukushima existiert. Mhm. Aber auch da war, finde ich, ein sehr, sehr starker Zusammenhalt innerhalb Japans zu spüren. Ich habe neulich irgendwo vorbereitet drüber gesprochen. Die haben wirtschaftliche Verluste von 400 Milliarden Dollar oder sowas dadurch verzeichnet. Und durch Fukushima. Und die Städte, das Nuklear, wie nennt sich das? Nicht Super-GAU. Die Nuklearkatastrophe da war gar nicht das große Problem, sondern die Städte in dieser Region um die Stadt Sendai. Und da, wo das Epizentrum am nächsten war, die waren komplett weg. Da stand nichts mehr. Mhm. Für eine Stadt, die heißt Rikuzen Takata, da ist ein großes Symbol, ist eine Eibe oder so ein Baum, der in der Mitte der Stadt stehen geblieben ist. Und das war weit und breit das Einzige, was da noch stand. Mhm. Und das ist wirklich, also das war ja eine Naturkatastrophe. Und die haben das ganz gut verstanden, was vielleicht auch gar nicht nur schlecht ist. Die haben ganz gut verstanden, die Leute dahinter zu vereinen und zu sagen, uns ist was Schlimmes passiert, wir müssen jetzt gemeinsam an einem Strang ziehen. Leider haben sie damit zum Beispiel auch begründet, es gab so eine Art Volksentscheid. Es wurden erstmal alle Atomkraftwerke im Land abgestellt. 52 waren das oder sind das, glaube ich. Mhm. Und dann gab es ein paar Jahre später, ich erinnere mich, weil ich da das erste Mal gerade in Japan war, 2015 gab es dann so eine Art Volksentscheid oder irgendeine Art öffentliches Votum, wo sich eine kleine Mehrheit tatsächlich dagegen ausgesprochen hat, die wieder ans Netz zu nehmen. Mhm. Und Japan hat bis dahin, das sind 4 Jahre seit der Katastrophe dann gewesen, Japan hat existiert, aber die sind trotzdem wieder ans Netz gegangen. Mhm. Und ich weiß nicht so genau, wie die Regierung das begründet hat, aber irgendwie sind die da ohne große Verluste durchgekommen und haben gesagt, wir brauchen das, um wirtschaftlich stabil zu bleiben. Und dann haben die Leute gesagt, ja, wir vertrauen euch da. Ich spreche da viel mit meiner Mutter drüber, die das irgendwie aus noch ein bisschen einer anderen Perspektive sieht, weil sie dort geboren ist. Und ich weiß nicht, ob das zum Beispiel daher kommt, dass das eine Insel ist. Mhm. Und dass die irgendwie mehr noch sich für sich oder auf sich allein gestellt sehen. Aber also das jetzt in große politische Zusammenhänge zu setzen, das übersteigt irgendwie, glaube ich, den Intellekt von einzelnen Menschen.
Hm. Ich habe mich als Politikwissenschaftler interessiert natürlich dann, wie so Entscheidungen zustande kommen, wie die Verwaltung arbeitet. Aber das können wir ja dann in einer späteren Sendung vielleicht mal erörtern. Aber finde ich natürlich trotzdem interessant, halt, wie auch so eine insgesamte Stimmung halt eben auch zu einer gewissen Art von Politik führt. Mhm. Ja, also weil das kann man ja schon sagen, also die Stimmung hierzulande ist ja schon, also das, was viele als Spaltung der Gesellschaft irgendwie so gerade beschreiben, also die Stimmung ist ja schon hochgekocht, habe ich den Eindruck.
Ja, weil es hier lange keine Krise gab, so richtig, oder? Also so, ich habe, als du gerade auch Fukushima gesagt hast, habe ich im Kopf immer an Hiroshima gedacht und dachte so, das ist doch ewig her, warum kommst du mit Hiroshima? Fukushima war ja dieser Reaktorausfall, genau. Da dachte ich mir so, krass, das ist noch gar nicht so lange her.
Nee.
Und dass dann natürlich strahlt das noch in die Gegenwart wahrscheinlich, wenn das irgendwie.
Aber die sind durchaus miteinander zu vergleichen und das Ganze ist noch, also es gibt so eine Reihe an quasi Traumata der Modernisierung in Japan. Und da zählen diese Atomtraumata zählen da ganz groß rein, beziehungsweise, also Fukushima ist nicht das Atomtrauma, sondern ist eher dieser Tsunami, wie gesagt. Und ein Zeitpunkt 1868 hat Japan erst angefangen, diplomatische Beziehungen in Ausländer außer die Nachbarstaaten zu haben. Und in dem Zeitpunkt war auch ein großer Knick oder ein großes Trauma für Japanerinnen und Japaner, weil sie da quasi gesagt bekommen haben, wir funktionieren, aber wir müssen uns sehr verändern, wir müssen Industrialisierung aus dem Ausland importieren, um konkurrenzfähig zu bleiben.
Da beschäftigt sich doch die Serie Samurai damit, oder? Ich glaube, es war so ein Amerikaner, der nach Japan kommt und da zum ersten Mal so quasi die japanische Kultur mit einem Westler dann in Kontakt trat und er dann aber auch so Samurai wurde.
Aber
ich glaube, aus heutiger Sicht, das müsstest du, also guck dir das mal an, so quasi 30 Jahre nach der Erstausstrahlung, was da wahrscheinlich an kolonialen Klischees drin mitverarbeitet worden ist, das ist bestimmt sehenswert und Analyse wert.
Cool. Ja.
Ich habe neulich übrigens in dem Zusammenhang eine sehr lustige Reportage auch wieder auf Deutschlandfunk gehört, wo sie so alte James-Bond-Filme auseinandergenommen haben. Ich weiß nicht, hatte ich darüber schon mal erzählt? Da haben sie sich halt wirklich angeguckt, wie halt da koloniale Bilder verarbeitet wurde. Also was in Jamaika passiert, James Bond in Jamaika. Und der trifft dann halt also wirklich nur so tanzende und lustige Reggae-singende Schwarze, die ihn dann aber ausrauben. Also so.
Ach Gott, Alter.
Und 1983 James Bond in Indien und er schmeißt einen Typen auf ein Nagelbett. Also so, die Stadtlandschaft wird inszeniert mit Elefanten, Kamelen und Fakiren, die auf Nagelbettern sitzen und er schmeißt einen auf ein Nagelbett und dann kommt wirklich der Witz, dass dieser Fakir sagt, oh, was macht der fremde Mann in meinem Bett? Wo du denkst, so 83, Alter, das ist jetzt gut, auch fast schon 40 Jahre her, aber es ist halt so, weißt du, so, wow.
Also 10, 11-Jähriger oder so, als ich das so geguckt habe, weil ich dann entdeckt habe, es gibt da so eine Reihe und da gibt es so viele Teile von, die können wir jetzt alle ausleihen in der Videothek, geil. Vielleicht ist das total cool, aber es ist auch dann im Nachhinein so, boah, wie plump und dumm das alles ist. Dann habe ich mir irgendwann mal mit 16, glaube ich, so den, der damals im Kino rauskam, angeguckt und war so, hä, warum wartet man auf so einen Film? Was ist das für ein Trash alles? Ja, ich denke auch vielleicht.
Ach, entschuldige bitte, die Serie hieß natürlich nicht Samurai, sondern sie hieß Shogun.
Shogun, doch, das habe ich schon mal gehört.
Ja. Hin oder her, jetzt haben wir aber Albert aus Japan hier nicht nur, um über japanische Traumata zu reden, sondern er ist natürlich auch der Zitate-Dorn. Deswegen würde ich jetzt ein Zitate-Raten einschieben. Steiger, hast du einen Track, den du spielen möchtest?
Ich habe einen Track, den ich spielen möchte. Und
darf ich raten?
Sugar MMFK.
Nein. Wirklich?
Ja, den hatte ich jetzt mir auch schon
rausgesucht. Achso, ich dachte leider So Smooth. Weil du, das ist ein sehr krasser Track, der auch am Freitag rauskam und du stehst, Steiger, du liebst doch.
Ich habe es mir angehört.
Selbstbestimmte weibliche Sexualität. Wirklich?
Ich habe ihn tatsächlich rausgeschmissen. Mir hat der Track nicht gefallen.
Also was? So, was daran nicht? Was kann man daran haten?
Ich weiß nicht. Die Art und Weise, wie sie reingegangen ist in die. Also. Die Hook und dann in ihre Strophe reingegangen ist, das hat mir nicht gefallen.
Oh, dem Herr gefällt der Songaufbau nicht, die Songstruktur.
Nein, der Rap gefällt mir nicht.
Echt?
Inhaltlich oder flowtechnisch?
Flowtechnisch, und deshalb habe ich weggeskippt, ehrlich gesagt.
Also ich finde das sowohl inhaltlich als auch musikalisch einfach nur...
Muss ich ihm vielleicht eine zweite Chance
wunderbar.
Geben.
Wunderbar, und vielleicht hören wir den jetzt nochmal zusammen, Steiger, wenn er jetzt hier live im Radio läuft. Wir sind gleich zurück mit einer Extendo-Version. Zitate raten. Ich fange einfach an. Das ist alles Quatsch. Jegliche Einleitung ist Quatsch. Pass auf. Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für uns. Das ist natürlich scheiße, auch für unsere Kinder, aber wahrscheinlich erhält uns das. sagte das Bones MC, Pressesprecher der 187 Straßenbande, Christian Lütz, Pressesprecher der AfD oder Thomas Knollmann, Pressesprecher vom Verband der forschenden Pharmaunternehmen. Je schlechter es Deutschland geht, desto besser für uns. Das ist natürlich scheiße, auch für unsere Kinder, aber wahrscheinlich erhält uns das.
Es war diese Lütte.
Ja? Ja? Der Lütte? Ja,
das war der erste Satz, glaube ich, von dem. Und dann hat er gesagt, lass doch rein, ist gut für die AfD. Ja. Also weil dieses, das erhält uns, das hat er auf seine Partei bezogen.
Ja, ja, voll. Die, solange es Deutschland schlecht geht.
Das ist so ein richtiger Hund, also wie der auch guckt und so weiter. Das ist so ein richtiger Typ, der auch wahrscheinlich dann abends die Kampfstiefel anzieht und rausgeht, um noch mal Hand anzulegen. Das ist wirklich so, wo man sagt, Antifa ist Handarbeit. Du kannst nicht immer nur diskutieren, das geht nicht.
Ich glaube nicht mal, dass der rausgeht. Ich glaube, der guckt sich einfach dann im Spiegel in Uniform an und macht so ein paar Mal Hitlergruß und denkt so, ja, bald.
Oder der hat so ein paar nicht gefestigte Jugendliche, die da Glück auf rumbrüllen, dann,
ja,
dann so rangezogen werden. Ey, Jungs,
seine Läufer.
Ich hab da noch was für euch. Macht doch mal nützlich.
Hör mir zu. Warum gehen die denn nicht nach Japan? Sagte das C.R. Lindner über die Gewerkschaft Deutscher Architekten, die sich über zu lange Arbeitszeiten beschweren. Albert aus Japan auf Twitter über Rapper, die noch keine Tokio-Videos gedreht haben.
Das gibt's gar nicht.
Oder ein AfD-Wähler aus Dresden über die mögliche Umleitung der Flüchtlingsrouten.
Übers Meer.
Irgendein Guess?
Ja, also ja, ja. Das ist jetzt nicht so schwierig. Nein, natürlich nicht. Es gibt gar keine Lobby für Architekten. Also es gibt eine Lobby, die Arbeitgeber repräsentiert.
Mhm. Entlarvt.
Großes Systemproblem, aber da brauche ich noch ein bisschen,
bis ich da ansetze. Also es gibt keine Arbeitnehmergewerkschaft oder
so? Es gibt eine Kammer, die,
ja, gut,
die Arbeitgeber, also die...
Aber das
die,
ist ja eine IHK-Einrichtung, glaube ich, dann eine Kammer, oder?
Ja, ich glaube schon. Aber also...
Ja, Körperschaften, weißt du?
So, komplett das ist richtig, es war der AfD-Wähler. Steck, was quatschst du mich mit deinem Studium vor, Alter? Mach das mit deinen Kommilitonen oder wie man sowas nennt, Alter. Ja,
Berufsgenossenschaft und so, das ist wirklich interessant. Mhm. BG-Bau. Seid ihr als Architekten in der BG-Bau?
Wenn man nicht in der Kammer ist, ist das, glaube ich, schwierig.
Kann man so torpedeert werden? Mach das im Bunkertalk, Steiger, was quatschst du hier rum, Alter? Es war der AfD-Wähler aus Dresden, der gesagt hat, ja, warum denn alle nach Deutschland? Warum denn nicht nach Japan? Sagte so, ja, weil das viel weiter weg ist vielleicht. Ist doch auch 4000 Kilometer. Nee, das sind so ungefähr 11.000 Kilometer. Ja, wer 11, der kann auch 4. Nee, warte mal, 11, der kann auch 11. Sagte, nee, also Deutschland sind 4 und 11 sind, ja, glaube ich nicht. Also auch aus der Doku.
Die Erde ist sowieso flach, das ist sowieso eine Lüge, dass das alles so weit auseinander ist. Das ist
gar nicht so weit auseinander. Ja. Das habe ich aber neulich wirklich mal gesehen. Ich habe neulich mal eine tatsächlich maßstabgetreue Weltkarte gesehen und auf dem ist der afrikanische Kontinent viel, viel länglicher, also stellt sich viel größer da im Vergleich, also noch viel größer da im Vergleich zu Europa und Amerika, als es auf den gängigen Dirke-Atlas-Karten der Fall ist. Also die werden unten gehalten.
Ist da auch die Endlinie mit aufgezeichnet?
Der Atlantis-Ring außenrum? Nee, Antarktis-Ring?
Nee, wo das aufhört dann.
Die Welt.
Wo die Welt aufhört.
Nee, er hat eine richtige Weltkarte.
Das war
eine runde Weltkarte gesehen. Okay.
Genau.
Ja, es gibt ja auch so Weltkarten, die sind einfach mal auf den Kopf gestellt. Das ist wirklich interessant, weil dann findet man es nicht sich ganz schlecht zurecht, weil man hat ja diese, haha, ja klar, Europa, Berlin ist in der Mitte. Und das ist aber so quasi das Zentrum dieser Welt. Und so ist es natürlich.
Ja, warum ist denn der Greenwich Meridian nicht in Tokio zum Beispiel?
Mhm. Weil die damals noch keinen Kontakt zur westlichen Welt hatten. Und vielleicht
neue Fakten, die man gelernt hat, einfließen lassen. Ich bin Steiger, ich studiere.
Die hatten natürlich diesen Tokio-Meridian schon längst, aber sie konnten sich nicht durchsetzen, weil sie mit niemandem geredet haben.
Ja, ist doof. Aber okay, letztes Zitat. Ich habe 400 plus komplett fertige Songs. Hat das gepostet. Kontra klar, fleißig, produktiv, effizient. Luciano hat auch alle davon in den letzten 400 Wochen released. Oder Yin Kalle lässt laufen.
Ich hoffe nicht Yin Kalle. Ich weiß, Es gibt in
hättest
meinem
du, hättest du was gegen
immer
400,
mehr,
hättest du was gegen 400
Leute,
neue Ian Kalle-Songs?
So, hey, aber Ian Kalle, so vom Sound her, klar, also messagemäßig total, total daneben, auch mit dem Drogenkonsum, aber hey, soundtechnisch voll geil. Und ich kriege das jetzt immer mehr so zugespielt. Warum hast du das denn
der Ian Kalle? Warum in der Rap und
so weiter? Ich glaube, es ist Kontra K.
Es ist tatsächlich.
Halt, lass doch unseren Gast
ich, auch mal. Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Das gibt's nicht. Du musst schon was sagen.
Ich war abgelenkt, auch weil ich so ein ähnliches Zitat benehmen wollte und dann habe ich es nicht gefunden und so. Und dann.
Es ist hier ein Kalle tatsächlich. es gibt auch zu diesem Thema, Steiger, gibt's einen ganz krassen Beitrag von Arte, eine Arte Tracks gibt es mit Ian Kalle unter anderem, wo es um die Opioid-Epidemie, sagt man, in Amerika geht und auch wie das nach Europa schwappt, wie viele Leute öffentlich mittlerweile Hustensaft konsumieren, hingegen in den 70ern alle heimlich Heroin gespritzt haben oder in den 60ern und Jimi Hendrix ganz heimlich heroinabhängig war und mittlerweile das auf Instagram gepostet wird, hey, wir hauen uns hier schon wieder die nächsten Hustensaft-Rationen rein und Kalle kommt dann nicht sonderlich gut bei weg, aber gegen Ende sagt er was sehr Interessantes und zwar sagt er, ja, aber das will doch keiner hören. So, die wollen doch alle nur sehen, yo, ich flex hier, meine Jeans kostet 1.000 Euro und Dings und so. Das ist nicht geil und so, das ist ein Jahr lang cool Drogen nehmen und danach ist das eine Sucht und die zehrt an dir. Aber wenn du sagst jetzt, ich höre auf, dann kehren die Leute den Rücken zu und sagst so, ja, was bist du denn für einer und so und du erzählst dir, du bist gar nicht mehr real und so. Und, ja, so und der wirkt da sehr, ne, also das, damit hört der Beitrag auch auf mit Ian Kalle, der sagt, das ist nicht geil, das ist scheiße, mach das nicht. So.
Das ist wie diese Kapi-Doku da.
Mit Hillary?
Von Dings, ja, die habe ich nicht gesehen, aber ja, das war höchstwahrscheinlich so ähnlich. Gut. Kleiner Watch-Tipp an der Stelle. Albert, bitte, blesse uns.
Ich habe, Juri Sternburg wird direkt böse sein, glaube ich, wenn er das hört, weil er das Gegenteil neulich letzte Woche gesagt hat, dass niemand den Herbst romantisieren soll und er will den Sommer zurückhaben. Ich habe also was dazu geschrieben. Die stumpfe Hitze hat sich wieder hinter den Wolken verkrochen und seit ein paar Tagen ist der lang vermisste Herbst da. Ich muss vielleicht auch dazu sagen, dass ich in den letzten 2 Jahren während Herbst und Anfang vom Winter nicht in Deutschland war, deswegen habe ich das vermisst. Die kühle Luft riecht nach Regen, nach Laub und Äpfeln, nicht nach den mehligen, den weichen Sommeräpfeln, den seelenlosen Verrätern, sondern nach den knackig sauren, frischen Elster, Berlepsch oder sogar den guten, rosanen Topaz. Der Rest Sonnenbrand schwindet von Nase und Schultern und die Wangen schimmern rosarot wie eben diese Äpfel. Die Bäume färben sich bunt und alle ausgeblichenen Farben werden wieder knallig und satt. Ich höre mich durch die wenigen inhaltsvollen Sommersongs der letzten Jahre und denke, mein Leben könnte schon wieder ein neues Jessin-Album vertragen. Jetzt knallen Desasters Parolen nicht mehr an leergeschwitzte Schädel und es fällt leichter, die schweren, komplexen und melancholischen Themen der Zeit zu durchdenken. Für mich ist dieses Thema eine Suche nach neuen Narrativen. Also nach Antworten auf Fragen, die oft alltäglich erscheinen und die niemand mehr groß überdenkt. Fragen, die persönliche wie auch gesellschaftliche Zukunftssituationen thematisieren, die wir alle nicht voraussehen können. Genau diese Narrative sind es, die vornehmlich rechte Hetze, Quer- und Schiefdenkende auf so einfachen Wegen riesige Gefolgschaften zuspielen. Mit alternativen Narrativen lässt sich ideal Unsicherheit und Hass, vor allem aber düstere Angst produzieren. Auf diese Angst können sich viele einigen und umso wichtiger ist es im Gegenteil dazu, sich zu vereinen und positive Utopien zu malen, neue Narrative zu schaffen und mit denen Menschen sich identifizieren können und für die sie gemeinsam arbeiten. Will Teil von etwas Größerem sein und teile mich dann durch Kleinigkeiten, sagt Grimm und trifft einen guten Punkt. Wir müssen einer Zukunftsidee einen neuen Anstrich geben, eine neue Farbe und diese Farbe muss bunt sein. Wie soll denn alles sein, Mauli? Worauf können wir uns einigen? Wie sehen ernstzunehmende Utopien aus? Wie vermitteln wir diese Utopien? Wie können wir alltägliche Drogen wie Konsum und Exzess ersetzen und positives Träumen fördern? Schon länger wollte ich ein Farbenspecial machen. Lass uns also mit dem bunten Anstrich beginnen. Grün steht für die Hoffnung, eine Pflanze, die gedeiht. Also mache ich es wie du und nutze die Chancen, die mir bleiben. Ist das Masimoto, Yeshil Berlin? Ist das Sadi Galapagos Gent, Zacharias, Sudokus, Anubis und so weiter? Ist das Marvin Game, der kreative BWLer? Oder ist das Yesin, grünes Gold?
Kannst du nochmal die Zeile vorlesen?
Grün steht für die Hoffnung, eine Pflanze, die gedeiht. Also mache ich es wie du und nutze die Chancen, die mir bleiben.
Sally Gent. Sehr unsauber gereimt.
Noch ein
gut, ich nehme Masimoto. Yeshil Berlin.
Nee, wieder erwartend habe ich für Mauli eine kleine CD mitgebracht.
Ein Mintgold-Album.
Mintgold. Weil ich das dreimal habe, komischerweise.
Das ist ja krass.
Hast du gewonnen, wieder erwartend.
Mega, danke schön. Mit der richtigen Antwort aber auch, richtig oder? Gut. Die hätte Steiger bekommen, hätte er richtig gesagt, oder?
Nee, also es war ja vorauszusehen, dass er das, also... Achso, ich habe für Steiger habe ich natürlich auch was mitgebracht.
Okay. Wenn er richtig antwortet.
Wenn er das Marx-Zitat richtig erkennt.
Er hat extra eine Ick und R-Zeit mitgebracht.
Achso, das gebe ich dir gleich als Trostpreis. Die Pläne, die wir schmieden, ungenau, jung und dumm, wir malen uns die Welt in kuntergrau, dunkelbunt. Ist das Friedrich van Gogh, beziehungsweise Vincent Willem van Pie, war auch mal Maler, ja cool, gibt Chaka. Ist das Casper, auch weiterhin als Schwarzmaler bekannt, oder Christian Slüter, aka Grimm, das blaue Blut ist alle.
Kuntergrau, dunkelbunt?
Die Pläne, die wir schmieden, ungenau, jung und dumm, wir malen uns Casper. Die Welt in kuntergrau, dunkelbunt.
Ja, ich würde sagen, das war sein Epigonol Friedrich Kautz.
Nee, das, also, dieses Ratespiel macht gar nicht mehr so. Nein, da habe ich auch nochmal. Ihr denkt jede Woche neu, es geht ums richtig Raten und so. Da geht es natürlich nicht drum.
Natürlich nicht. Wer war es denn?
Achso, Casper, natürlich.
Dunkelbunt hieß doch auch irgendein Künstler, hieß doch so mit Zweitnamen. Wie ist denn Dunkelbunt?
Aber es gab so spezielle Phasen in dem Werk der beiden Künstler, wo man sie nicht mehr so richtig unterscheiden
kann. Ja. Na doch, also das ist eine gute Zeile, dann ist das Casper. wenn man das Gleiche ein bisschen kalendriger macht, dann ist das Prince Pi. Aber wie hieß denn Dunkelbunt? War das 100 Wasser? Dunkelbunt. Ich muss jetzt kurz nachgucken, wer so hieß. Friedensreich, Dunkelbunt, 100 Wasser. Schau.
Ah. Willst du berühmt werden, dann musst du dir die Haare grün färben und möglichst früh sterben. Vorher noch Überfälle auf ein paar Banken verüben, denn es ranken sich Mythen um die krankesten Typen.
Habe ich schon mal gehört.
Ist das Joker, einfach durchgeknallter Kerl, echt voll lit? Ist das Sebastian Meisinger in seiner Diplomarbeit die Rezeption aggressiver und sexistischer Songtexte und deren Effekte auf jugendliche Hörer? Sagt euch das was?
Er hat die tatsächlich abgegeben, das weiß ich ja.
Ja, er ist diplomierter Boy.
Wer ist Sebastian Meisinger?
Mr. Meisinger.
Mr. Moneyboy.
Mr. Moneyboy. Wirklich?
Ist das Dr. Renz, der Letzte, der geht, wenn alle anderen walken? Ist das DCV-DNS, der erste echte Punk-Rapper? Oder Yuzu Yu, einer eurer Mitbewohner in der Meta-Ebene zwischen Kunst und Kunstkritik, zwischen Musik und Musik besprechen?
Der wird das gewesen sein. Ist das Yu?
Nein, es war Rektor Donz.
Wirklich?
Doktorinz.
Ah, hast du die neulich schon mal reingegeben?
Ich kenne die nämlich auch.
Ich war mir nicht mehr so ganz sicher. Ich dachte doch, nicht.
Klar, natürlich. Die habe ich nämlich vorgelesen.
Ah, scheiße.
Ja, ist das peinlich.
Peinlich.
Dr. Dons.
Also habe ich extrem schon mal so gesagt.
Viel peinlicher ist, dass wir das zweimal falsch hatten.
Fettes Brot trichter ich euch noch weiter ein, bis ihr allen drei Namen auswendig könnt.
Jein, sage ich dann nur.
Ich nehme Platten und dich auf. Die Schippe drücke mich in der Musik und dich aus wie eine Kippe.
Oh, auch schon mal gehört.
Ist das El Karim Taktiker? Icy Ice, geiler Scheiß? König Boris Lauderbach? Rock'n'Roll Cousin oder auch Saufkanzler? Oder ist das MC Flo Bodder? Schüttet Reims aus dem Ärmel, so Logger.
Kannst du noch mal kurz die Zeile?
Ich nehme Platten und dich auf. Die Schippe drücke mich in der Musik und dich aus wie eine Kippe.
Flo Bodder.
War sogar angeflowt jetzt.
Würde ich auch sagen.
Nein, schon wieder fettes Brot. Das ist König Boris.
Das ist so lächerlich. Wie können die denn wie so Memes von sich selber rappen? Warum?
Das ist ja das Wunderbare.
Wie eine Kippe auf die Schippe. Ne, die Schnippe.
Scheiße.
Dich aus und mich aus.
Ich nehme mich auf und dich auf die Schippe.
Das geht den ganzen Song so. Das ist wirklich, wirklich fantastisch.
Boah, das ist so...
Du menschliche.
Aber die habe ich auch schon mal gehört. Hast du die auch schon mal gehört? Das ist ja.
Ja, es kann sein, dass ich aus dem Song schon mal was
kann,
dabei hatte.
Kann sein, dass ich alle fettes Brotzeilen der Welt schon eingereicht habe.
Ja, nö, da ist noch Platz nach oben. Du menschliche Fassung eines Ed Hardy-Caps. Ich werfe einen gigantischen Monolith auf deinen Schädel, bis er quadratisch ist. Streife nachts in Camouflage um das Badeschiff. Kill MCs und zieh sie auf zu einer Kette, die länger als der Äquator misst. Ist das Audio? Bald geht der Lester-Hass wieder los. Oder ist das Savage, Held in Pantoffeln oder sowas? Kolle malt gern große Bilder, allerdings komplett inhaltsleer. Oder ist das Massiv? Und da würde ich gerne den Namensrechte auf den Albumtitel Superlativ anmelden.
Oh!
Finde ich witzig.
Superlativ ist mega. Mit Komma oder ohne?
Durchschnitt.
Superlativ.
Superlativ.
Das ist richtig gut.
Smart, ne?
Ja.
Ich schlage ihm das vor.
Wo bin ich? Wer seid ihr?
Ich nehme Savage.
Wo haben wir? Ja, ich auch. Ja. Monolith. Ja, voll doch.
Gigantisches Monolith. Aber Monolith, das passt doch auch zu Massiv, oder?
Ja, das Ding hast du
reingeschrieben. Da waren so viele Silben drin.
Ja.
Ich möchte auch meinen, dass mit dem gigantischen Monolith habe ich schon mal von Savage gehört. Und dann, als der als Zweiter kam, dachte ich mir, ja, ja, doch.
Das mit diesem Aufreihen von MCs, das ist, glaube ich, auch so ein Fetisch von ihm. So.
An die Wand, wenn gestellt, Alter.
Hintereinander wegketten, sodass die ihre Scheiße fressen. Und dann wieder
so ein 3D-Drucker. So.
Oh, da habe ich auch noch eklige, aber irgendwie mich scheut es davor, diesen Quatsch euch zu schicken. Schäme ich mich für. Eine habe ich noch. Ich werde meinen Kindern beibringen, wie man euch keinen Respekt zollt. Setz mich ungefragt an euren Tisch und halte das Besteck falsch.
Was nochmal?
Ich werde meinen Kindern beibringen, wie man euch keinen Respekt zollt. Setz mich ungefragt an euren Tisch und halte das Besteck falsch.
Lustig auf jeden Fall.
Ist das Nura, läuft unermüdlich gegen eine alte weiße Mauer. Flair, kann einem Urukai ja mal passieren. Oder ist das PTK gegen das Establishment?
Oh.
Das ist PTK.
Hm?
Ja, wenn Steiger das kennt, dann muss es PTK
sein. Ja, ich weiß nicht, ob ich es kenne, aber irgendwie meine ich zu kennen.
Ich finde es auf jeden Fall voll die lustige Zeile, egal von wem das ist, aber ich gehe dann vielleicht auch mit. Nura, ich glaube, das hätte ich gehört, von Nura kenne ich eigentlich so ziemlich alles.
Ja, ist PTK.
Ah.
Der hat sich nämlich bei mir beschwert, dass er hier falsch zitiert wurde.
Echt?
Aber ich habe die richtige Zeile geschickt. Das habt ihr einfach falsch vorgelesen.
Hm.
Und jetzt, das fällt jetzt auf mich zurück. Und das macht mir die ganze Promo-Phase.
Ich hatte PTK bei dir.
Ja. Hat mir auf Twitter geschrieben, dass ich...
Junge, du nimmst Brot von meinem Teller.
Nein.
Was machst du da?
Er hat das natürlich.
Vor allem, das wird was sein zweiter Tweet gewesen sein. Oder seine zweite Aktion,
ja, genau.
Auf Tweet. Weil
auch unter einem Tweet, wo er sagt, dass er jetzt langsam auch wieder aufhört, weil er mag das nicht.
Das stresst ihn.
Twitter oder
Rappen. Ja, ich glaube, aber ist es auch anstrengend, mit so einem Tastenhandy Twitter zu machen, glaube ich. Hey, pass auf, ich habe das mit diesen News so ein bisschen ausgeweitet, weil das diese Woche auch so ein bisschen absurd war. 18 Karat erschließt neuen Geschäftszweig. Was hat er gemacht? Schmuckhandel, Shisha-Bar, Shisha-Tabak, Barbershop oder Tattoo-Studio?
Barbershop.
Oh, ich habe die Überschrift gesehen und mich draufgeklickt, weil ich meinen Algorithmus nicht mit sowas belasten möchte.
Verstehe.
18 Karat erschließt neuen Geschäftszweig. Schmuckhandel, Shisha-Bar, Shisha-Tabak, Barbershop, Tattoo-Studio.
Ich sag Barbershop.
Ich glaube, das ist Shisha-Tabak. Weil es ist ja, muss ja nicht ein revolutionär neuer Geschäftszweig sein. Es kann ja auch einfach für ihn ein neuer Geschäftszweig sein.
Nee, das ist klar, das ist nicht um Dings, das ist nur...
Ich fände, Schmuckhandel wäre so geil
wegen 18 Karat.
Warum macht
ja,
er nicht
ja,
18 Karat lustig. Schmuckhandel? Wie die FDP.
Und verkauft
Masken. Die handelt
Masken.
Auch mit Gold. Maskenhandel. Nee, er hat ein Tattoo-Studio.
Ach Mann, das war mein zweiter Guess, aber egal.
Was schenkt Slavik seiner Mutter? Ein Haus, eine Kette von Dior, ein Auto oder ein Nagelstudio?
Wie viel kostet die Dior-Kette?
3.840 Euro.
Okay, dann ein Haus.
Was war das
Haus?
Dritte?
Nee, so viel Geld hat er.
Was schenkt Slavik seine Mutter? Ein Haus, eine Kette, ein Auto, ein Nagelstudio.
Ein Nagelstudio.
Ja.
Nagelstudio wäre auch völlig schlecht, Quatsch. Oder? Direkt neben Auto? Dem Tattoo-Studio von 18 Karat. Nee, es war, glaube ich, ein Auto, aber ich habe es auch vergessen. Ehrlich gesagt, nee, ich glaube, es war ein Auto.
Ist das Tattoo-Studio von 18 Karat denn da auch am Mauerpark? In dem alten
Sido, ja. Im alten Sido Tattoo-Studio.
Ja.
Nee, es ist genau neben dem Chris Ares Tattoo-Studio, weil Chris Ares hat zwar gesagt, als Rapper ist er raus, aber sein Tattoo-Studio läuft noch.
Ja,
als
das auch ein Nachtrag zur letzten Woche, ne? Das haben wir letzte Woche, das haben wir erst mitbekommen, nachdem wir aufgenommen haben, dass Chris Ares sich aus dem Rapper-Dasein verabschiedet.
Ich finde, er sollte sich aus seinem Dasein
geht.
An sich oder aus dem. Aus seinem Nazi-Dasein verabschieden. Er hat ja sowas richtig. Hey, ich habe viel nachgedacht, ich habe auch viele Fehler gemacht. Das wäre.
In der Promophase.
Ich meine, das wäre jetzt wirklich, aber auch wirklich so ein Plot-Twist, wo er dann sagt: Ja, ey, ich hab da jetzt auch gerade so eine von Ende Gelände kennengelernt, die ist voll süß und ich gehe jetzt in Hambacher Forst.
Das ist übrigens was, genau heute findet das statt, am Rödeberger Forst?
Achso, in Hessen.
Ja, irgendwo zwischen Kassel und Wriezen und Lietzen.
Ja.
Nirgendwo.
Da wird auch so ein Walddorf
Danneröder vor. Da wird die Autobahn so ausgebaut werden, dann soll ein kompletter Wald weggesmashed werden.
Abgesehen davon, Enteignungen finden jeden Tag statt und sind nichts Außergewöhnliches. Also das mit diesem Deutschwohnen enteignen.
Da wolltest du uns noch ein bisschen mehr
Input geben. Genau. Ach so, der Senat hat, das war ja ganz lange so vom Innensenat blockiert. Ja. Der Volksentscheid musste 20.000 Unterschriften anbringen, damit das in die erste Stufe, in die Prüfung zum Volksentscheid beim Innensenat eingereicht werden konnte. 70.000 Unterschriften waren gesammelt, easy. Innerhalb kürzester Zeit wurde eingereicht und dann lag das da, weil die Berliner Landesverfassung keine Beschränkung für die Prüfungszeit.
Wir hören das nicht die erste Woche.
Okay,
und dann?
Für diese Prüfungszeit. So, und dann haben die das ewig lang da festgehalten und dann ging es anscheinend nochmal in einen Vermittlungsausschuss und dann haben die Leute jetzt von der Initiative gesagt, so jetzt reicht's, jetzt legen wir Klage beim Verwaltungsgericht ein, ja, um das Ganze zu beschleunigen. Und dann ging es tatsächlich auch ratzfatz. Jetzt wurde das durch den Koalitionsausschuss genehmigt und liegt jetzt im Abgeordnetenhaus. Da haben die jetzt auch nochmal 4 Monate Zeit. Aber wenn sie darüber nicht beraten in dieser Zeit, was sie wahrscheinlich nicht tun werden, geht es Ende Januar in die zweite Phase. Dann muss es nochmal geprüft werden. Und Ende Februar beginnt dann die zweite Sammelphase, wo 180.000 Unterschriften gesammelt werden müssen.
Müssen die eigentlich heutzutage noch analog gesammelt werden?
Die müssen analog gesammelt werden. Da müssen auch riesige Listen dann tatsächlich bei der Landeswahlleitung eingereicht werden. Das sind dann immer so geile Pressefotos, wo dann so eine Palette Unterschriften, Blätter angesammelt werden. Und dann werden die geprüft. Tatsächlich.
Das kann ich mir vorstellen. Das dauert leider auch ein bisschen immer.
Genau, und die werden dann auch nach Doppelung geprüft, ja, also deshalb müssen halt auch insgesamt, damit am Ende 180.000 Unterschriften rauskommen, die legal, richtig, angemeldet und allen Kriterien entsprechen, müssen halt zwei...
Bitte nur jedes zweite Mal auf den Tisch, wenn du willst.
Okay, 250.000 Unterschriften müssen eingesammelt werden.
Okay, gut. Und was ist die neue Entwicklung?
Genau, nein, das ist jetzt die neue Entwicklung, dass es jetzt einfach weitergeht, dass die Fristen tatsächlich stehen, dass es jetzt halt irgendwie auch so bekannt gegeben werden. 25/26. Februar 2021 beginnt die zweite Sammelphase für dieses Enteignungs.
Aber dann ist ein Virus hier so immer noch unterwegs und dann sagen die, ja, das ist jetzt, ihr müsst jetzt sammeln,
ja, ihr dürft aber nicht. Aber das hat ja gut, klar, natürlich, ihr dürft nicht sammeln oder sonst irgendwas, ihr dürft Leuten mit euren Unterschriftenlisten nicht zusammenkommen.
Nur Leute,
ist überhaupt
mit eigenen Stiften
dass die, haben. Dass die Bundeswehr jetzt irgendwie Behörden unterstützt in der Infektionskettennachverfolgung.
Aber ich dachte, da haben die sich gegen gewehrt.
Genau, in Kreuzberg hat sich der Bezirk dagegen gewehrt und jetzt gibt es auf Twitter irgendwie auch so ein Riesending, Menschenleben gefährden, einfach nur, weil ihr ideologisch verblendet seid, wo ich mich frage, was kann ich möchte doch nicht, dass die Bundeswehr, also gerade in dem Zustand, in der Verfassung, in der sich die Bundeswehr gerade befindet, möchte ich doch nicht, dass die Zugriff auf die Melderegister haben, oder? Also kann man auch ein bisschen.
Aber wahrscheinlich, also kann man da nicht einfach, bevor man da eine inhaltliche Diskussion führt, sagen, hier, das geht nicht, weil ihr müsst bei uns Hausschuhe tragen, aber Soldaten müssen Stahlkappen tragen und deswegen können die leider das Gebäude nicht betreten oder irgendwelche bürokratischen Fehler finden und dann geht das nicht. Oder man darf das Gebäude halt nicht mit Waffen betreten.
Die Bundeswehr darf in Ländern sowieso nicht irgendwie großartig eingesetzt werden. Aber gut.
Also dann lässt man sich gar nicht auf die Diskussion ein, sondern sagt einfach, ja, ist aber leider, würden wir ja vielleicht annehmen, aber ist bürokratisch leider verboten.
Geht bei uns in Kreuzberg leider nicht.
Ja.
Ja. Samra hat ein ganz besonderes Geschenk für seine Mutter. Ein Lied, eine Kreuzfahrt, eine Hublot-Uhr oder einen Porsche Cayenne?
Porsche Cayenne. Kreuzfahrt ist Quatsch, oder?
Kreuzfahrt oder Porsche? Zurzeit.
Eine Uhr, sag ich.
Eine Hublot-Uhr? Mhm. Ein Lied.
Och,
das Lied heißt Mama.
Jetzt sind wir wieder zu oberflächlich rangegangen.
Ja, siehst du? Es gibt ja auch
oder
nicht
mehr Teile. Du hast das Lied ja noch nicht jetzt gehört.
Also, Mama, ich rauche schon wieder Kippen. Der Teufel auf meiner Schulter gibt mir Jackie einen Koks. Das wäre natürlich geil. Ja.
Und ein Zitat habe ich noch.
Okay, los geht's.
Die Leute haben Langeweile, Brudi. Gringo an Summer, bald wieder einen neuen Song zusammen zu machen. Bushido an Babassat, nicht auf die Beef-Gerüchte zu hören. Oder Sido an Materia, mal wieder gemeinsam Drogen zu nehmen.
Ja, ich glaube, Brudi.
Ach, vielleicht wollte er ihn zum Angeln einladen. Oder war der sogar zum Angeln da mit dabei?
Mit den, im großen Streamcamp? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ja, Langeweile, Brudi, aber Bushido, der Brudi sagt. Ich glaube, das ist Gringo.
Da habe ich ehrlich gesagt die Storyline dahinter irgendwie nicht nachvollziehen können. Was war die?
Gringo und Summer mal wieder einen neuen Song zusammen.
Summer Jam. Wir müssen wieder einen Song machen.
Achso, Summer Jam.
Aber wieso sollte das irgendwo.
Den Leuten ist langweilig, lass mal wieder einen Song machen.
Sein.
Ja, weil die schon einen Song gemacht haben und der in 4 Wochen rauskommt und sie jetzt so sagen, ey, wollen wir nicht mal?
Ja, aber also dann,
also, Es ist eine Insta-Unterhaltung. Okay. Ja, also die Leute haben Langeweile, Brudi.
Ja, ich glaube, das war Sido.
Ich sag Gringo.
Nee, es war Bushido und Babassat.
Was? Wirklich? Brudi?
Ja, weil es ging die Gerücht um, dass die sich schon wieder verkracht hätten. Sie haben sich ja jetzt gerade erst wieder vertragen und jetzt gäbe es Beef. Und dann hat
es gibt so,
Babassat gibt gepostet, irgendwie so, nein, hier ist alles in Ordnung mit King Bushido, alles cool.
Und dann meinte King Bushido, lass die reden, genau, Mann.
Die Leute haben Langeweile, Brudi.
Oh mein, krass.
Herzen.
Es gibt sogar
Emoji.
Und Bizeps. Und Krone. Es gibt sogar geleakte Songs von einem, also CCN-Album von Babassat und Bushido, das eigentlich rauskommen sollte, bevor Bushido eingefallen ist. Ah nee, warte mal, Animus, das wäre ja noch eine viel krassere Provokation an Flair und ne. Und ich muss sagen, wenn Zart für Bushido und Zart schreibt, klingt das irgendwie besser als bei Animus. Egal. Machen wir mal zu, Steiger. Ich habe jetzt schon wieder schlechte Laune, dass ich das alles schneiden muss. Lass uns mal bitte diese 3-Stunden-Sendung langsam ausklingen. Wir machen noch einen
Sache
Song
auf. Eine
Sache
würde ich gerne vorlesen. Einen Brief würde ich gleich gerne noch vorlesen.
Ich habe auch einen mega geilen Brief.
Ich gebe dir noch schnell, einfach, was dein Trostpreis ist.
Ein Whisky?
Viel mehr darf man, glaube ich, nicht exportieren.
Japanischer Whisky, ich habe davon gehört. Whisky.
Ich glaube, der ist auch super Hip-Hop. Also es gibt zwei Musiker, die immer...
Yamazaki, ja. Sowas habe ich mal bei Raff getrunken, als er noch Ostkreuz gewohnt hat, tatsächlich.
Da hat er den noch gehabt. Jetzt wohnt er hier und jetzt trinkt er das nicht mehr.
Hä?
Also du bist nicht mehr
eingeladen. Ich bin nicht mehr aktuell.
Ja, geil, vielen herzlichen Dank. Single Malt Whisky aus Japan. Schon viel davon gehört.
Jetzt ein Live-Tasting.
Muss ich testen. Oh ja, soll ich?
Ein Live-Tasting im nächsten Take. Ich setze noch auf die Liste Dutch Valley. Oh Gott, wer noch? The Beat Freaks und Biang. Und den vierten kriege ich nicht mehr zusammen. 808 heißt jedenfalls der Song. Das ist ein neuer UK-Banger und geht einfach nur durch die Decke gerade drüben. Leute, verpennt UK nicht, Alter, macht keinen Scheiß. Hört unsere Playlist und folgt uns auf Patreon und wir lieben euch und bis gleich.
Kannst du Mauli fragen?
Okay, ich stelle den Brief als Frage ganz einfach. Habt ihr von der Bayern-Leidenschaft des thailändischen Königs schon gehört? Rama der Zehnte.
Ja.
Nein.
Du schon. Von das ist wirklich irre. Da hat nämlich Felix einen Brief geschrieben. Deshalb ich verpacke das jetzt einfach mal. Ja? Felix hat einen Brief geschrieben, warum wir oder warum wird über die eine Sache berichtet und über die andere nicht. Darüber hatten wir uns vor Wochen schon mal unterhalten. Und er sagt, ey, in Thailand gehen 20.000 Demonstranten auf die Straße, aber hier ist es halt keine Meldung wert. Und dann hat er noch geschrieben, und natürlich möchte niemand einen König haben, der Sexorgien in Bayern betreibt, anstatt sein Land zu liberalisieren. Und über diesen Satz natürlich gestolpert und dachte so, Sexorgien in Bayern, das ist ja schon
die Revenge für deutschen Sextourismus in Thailand, Alter. Er schlägt zurück, das ist ja super krass.
Ja, nicht ganz. Ich habe das dann ein bisschen nachrecherchiert und zwar steigt der thailändische König tatsächlich seit Monaten schon im Grand Hotel Bierbichler ab. In Garmisch-Partenkirchen. Und das ist sein Lieblingshotel. Das hat er auch komplett gemietet.
Ist das geil.
Und es ist tatsächlich so, dass er halt wirklich so 20 Frauen dort hat, irgendwie so einen riesen Harem betreibt und dort eben halt auch bekannterweise oder unbekannterweise halt FX. Eben auch Sexorgien feiert und relativ selten in Thailand chillt. So, ja, das wurde uns eben hier so zugespielt und ja, ich habe es mir dann angeguckt und man findet diese Geschichte tatsächlich.
Danke, Felix.
Danke, Felix. Anstoß. Und PS, das alte Label von Kralle und G-Hot, damals Spock, hieß Layup Records.
Ja, verdammt. Habe ich auch mittlerweile rausgefunden und vergessen nachzureichen. Voll. Geil, also geile Insights, sowohl in Rap als auch in
Thailand.
Geopolitischen.
So, und jetzt sage ich mal, hallo zu diesem Malt Whisky. Trinkst du auch einen mit?
Ja, logisch. Albert erst recht.
Okay.
Aber nicht vom Mikrofon. Er sagt da nichts zu.
Doch, warte mal.
Ich kann nichts Qualifiziertes zumindest zu sagen.
Dunkle Früchte.
Nee, salzig, aber fruchtig, riecht er?
Dunkle Datteln, Cranberries. Feige.
Nee, Gummi.
Gummifass.
Ist das jetzt was, das Gummifass. Ist was Schlechtes?
Dann, nee, oder? Gummi ist was Gutes.
Gummifass, ganz klassisch.
Gummi. Und ich finde, er schmeckt salzig.
Im Vakuum gereift.
Also er ist nicht rauchig und er schmeckt ein bisschen salzig. Also so ein bisschen Seetang.
Das könnte ich teilen, tatsächlich.
Oder?
Den Rest.
Und der erste Gummi ist schon mit dabei.
Der Gummi.
Molly verzieht das Gesicht.
Nee, das ist nur, mir wird gerade überall ganz warm und ganz kalt.
Aber
gleichzeitig.
Nicht so.
Das ist das Erste, was ich heute getrunken habe. Ich habe ja noch kein Wasser getrunken.
Doch, Schokolade ist doch, auch ein bisschen dabei.
Schokolade aus Quatsch, du Rumsteiger.
Das ist nur Whisky
drin. Nächster Tag. Nein, warte. Nein,
dunkle Schokolade kommt auch so durch. So Bitterschokolade. Noch ein.
So ein Troll,
das
was redest du?
Ich muss auch sagen, dass Steiger ein großes Buch jetzt auf den Knien hat, wo der gleich auf Seite 2 lag. Das kann er jetzt nicht entziffern.
Entschuldigung.
Bitte spiel einen Track, Steiger, bitte spiel einen Track.
Okay, irgendwas. Ey, pass auf, ich habe zwei Sachen, die ich gerne spielen möchte.
Ja.
Und zwar Megan Thee Stallion mit Young Thug, Don't Stop.
Los geht's, Victory Lanes.
Okay. Darf ich dann den letzten auch noch machen?
Ja.
Kannst du Steiger fragen?
Steiger, meine letzte Frage, mit der wir diesen ganzen Bums hier zumachen und ich dann die Heimfahrt damit verbringen werde, zumindest die ersten eineinhalb Stunden hiervon zu schneiden. Wer ist dein deutscher Lieblingsrapper?
Mauli.
Nee, sag mal, es muss doch jemanden geben, bei dem du so denkst, und da, als ich das gehört habe, dachte ich mir, ja, endlich einer auf Deutsch, der das mal ordentlich, oh, also geil, gut, Alter.
Ich darf so All-Time.
Ja, los geht's.
Okay, das ist die All-Time-Geschichte. Also ich muss sagen, der frühe Savage ist einer meiner Lieblingsrapper.
Echt, ja?
Ja, definitiv, weil, und zwar aus folgendem Grund. Es gab damals die große Tradition des Stimmenverstellens.
Die Firma.
Und so, ja? Und so haben...
aus aber die Flamme spricht wirklich so, das weißt du, ne?
Nein. Aber ist egal. Es gab auf jeden Fall sehr, sehr viele Leute, die man so sehr, sehr...
Also ich finde, die Flamme ist ein schlechtes Beispiel dafür, aber es gab sehr viele Leute, die so mit Absicht tiefer und gedrückter gerappt haben.
Und die auch so dann gewichtige Worte nochmal wiederholt haben. Wiederholt haben.
Okay.
Ja, also so richtig so, boah, ich hab's gehasst. Und dann gab's halt eben...
Savas, und dann kam dieser Savas schon, die war es scheißegal.
Gerappt hat, wie er geredet hat. Und das auch noch mit so einer wahnsinnigen Selbstverständlichkeit gemacht hat. Also ich sag's ja immer wieder, ey, das war so Jugendhaus und dann treten halt irgendwelche Leute auf und dann sind die am Mic und dann kommen Savas und Furt und dann ist alles klar, das sind MCs. Und das hat so mich
eine lustige Zeile zu.
Wahnsinnig beeindruckt.
Ja. Lass ich zählen. Ja. Als du gerade Furt gesagt hast, dachte ich, ach stimmt, von dem hast du auch mal so geredet, als ob das so, oh, der war damals, das war der deutsche Big L und so, der hat richtig das,
die zwei
wichtige
fand ich
Sachen
schon richtig krass. Da war ich schon richtig Fan.
Hooked. Finde ich Hook gut, Steiger. Hook 'em Forever. Ist doch auch Hook 'em Young, Hook 'em Forever.
So, deswegen. Ich habe eine Sache, die würde ich gerne zum Schluss spielen. Das ist auch ein
Bitte.
Wahnsinnig schöner Song eigentlich auch zum Schluss. Und zwar, diese Woche habe ich den Gundermann-Film gesehen. Ich weiß nicht, ob du den im Kino schon gesehen hast.
Noch nie irgendwas.
Gunni Gundermann, Günther Gundermann, kennt ihr den? Oh, Günther Gundermann hieß er ja eigentlich.
Gar nichts.
Und zwar war der Baggerfahrer in der Lausitz. Ja, der war, hat im Tagebau gearbeitet. Hat so
Warum kenne ich den nicht?
Riesigen Schaufelradbagger gefahren und war Liedermacher. Und er hat sich wirklich auch so ein bisschen aufgeraucht, weil er seinen Job nie aufgegeben hat. Er ist halt eben Kohlekumpel geblieben bis zum bitteren Ende und hat aber wirklich Auftritte gehabt und zwar richtig große Auftritte. Also mit
Tamara Danz. Klingt wie Sixto Rodriguez.
Genau, so ein bisschen. Mhm. Allerdings war der schon auch bekannt. Also so das, der, also der hatte seine Auftritte, der hatte auch wirklich sein Publikum und der hat wirklich auch, das war ein guter Liedermacher. Einfach. Und er hat ein Album dann bei der Sony rausgebracht. Ich weiß gar nicht, ob er im Osten überhaupt veröffentlichen durfte. Hat dann auch richtig sich selber zerstört, weil er eben auch jahrelang Stasi-Mitarbeiter war und da auch wirklich über seine Bandkollegen gequatscht hat und so,
aber busy.
Habe ich ganz vergessen, dass ich das gemacht habe. Also so, die Leute haben ihn dann wirklich konfrontiert damit, ey, Kollege, ja, aber ich habe dich doch nicht in den Knast gebracht. Und dann sagen die, das wusstest du aber nicht. Ja, du wusstest nicht, als du das erzählt hast, wusstest du nicht, dass
was
das
mit der Info passieren wird.
Das ja. mit der Info passieren wird und so. Und der Film ist wirklich auch sehr sehenswert. Die Musik ist wahnsinnig schön und daraus ein Liebeslied. Das heißt Linda, es beschäftigt sich damit, dass er eigentlich schon alles abgeschlossen hat. Und dann kam Linda, die nochmal aus seiner dicken Haut rausgeschnitten hat. Und es sind auch echt geile Bilder auch teilweise ja. dabei. Die
Sag nochmal den schafft. Titel vom Film.
Linda.
Vom Film?
Der Film heißt Gundermann.
Gundermann.
Also von Gunther Gundermann, Linda packen wir jetzt auf die Liste. Ist das richtig? Gut, wenn wir jetzt so off-topic
mit der Seilschaft.
Kohle, Kumpel, Liedermacher mäßig unterwegs sind in unserer Playlist. Da will ich noch Boy Pablo raufpacken. Den hat mir mein Freund Rian diese Woche gezeigt. Boy Pablo, das ist so ein kleiner Boy aus Norwegen, der macht mit seinen Freunden so Indie-Pop. Aber das ist so süß und trotzdem so ausgecheckt. Und das wirkt so unschuldig und gleichzeitig so cool. Und also gebt mal auf YouTube Boy Pablo ein und dann klickt euch da durch. Ich packe Honey jetzt rauf auf die Liste, weil das so eine seiner letzten Singles ist, auf die eigentlich Tyler, the Creator, noch rauf sollte und auch rauf wollte. Und der hat aber den nicht rechtzeitig abgegeben, den Part. Und dann haben die dann so mit einem Part frei in der Mitte rausgebracht. Und dann erzählt so eine Erzählerstimme darüber, yeah, well, in this part, it was originally planned to be a feature part, but it didn't happen, so I'm back to narrate the story. Und so, das ist ganz witzig. Genau, das aber könnt ihr mal auschecken. Ich hoffe, das passiert noch irgendwann. Ne?
Albert.
Zu süß für alle.
Vielen, vielen herzlichen Dank.
Wirklich, war schön mit dir. Ich weiß nicht, was ich aus dieser Folge mache, weil wir haben auch eine begrenzte Upload-Minutenzahl. Wir werden sehen. Es bleibt spannend. Leute, wir hören uns nächste Woche wieder. Danke an alle, die bei Patreon immer noch uns die Stange halten. Wir sehen jeden, der abspringt, ihr Verräter. Wir sehen aber auch jeden, der neu dazukommt. Und wir würdigen euch Und wir behalten eure Herzen, eure Namen in unserem Herzen. Bis nächste Woche.
Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steigerwald.